Hallo zusammen aus unserem Enjoy Your Bike Podcast Studio. Heute wieder mit Ingo Quendler und neben mir sitzt Dan Miesen.
Hallo.
Wie immer, eine kleine Folge. Ich höre mich vielleicht ein bisschen nasal an. Nicht wundern, das liegt nicht am Mikrofon. worum geht's heute? Ich habe den Allgäu-Triathlon gemacht, da würde ich mal ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe bewusst Dan vorher noch gar nichts erzählt, sodass er auch das alles zum ersten Mal hört und nicht doppelt sich anhören muss.
Ich habe auch nur deine Radfahrt gesehen bei Strava und ich weiß, dass du gefinisht hast. Das ist all I know.
Okay, ja, so spannend ist ja auch nicht, aber ich erzähle trotzdem mal ein bisschen. Ich wäre vielleicht für den einen oder anderen interessant und war ein toller Wettkampf. Alle, die mich bei YouTube sehen, sehen auch
Ingo steht jetzt auf und zeigt in der Mitte der Kamera dieses schöne Shirt, was sehr knapp sitzt.
Ein sehr hautenges Trikot von, ich glaube, Santini, ne?
Ist das ja,
Santini?
Die Italiener machen immer so gerne ja, sehr
das,
enge Sachen.
Das ist das, wie nennt sich das? Athletengeschenk, glaube ich. Das kriegt man halt mit, wenn man da startet. So ähnlich wie beim Alp Extrem kriegt man auch so ein Trikot. Finde ich ganz cool. Ist also kein finnischer Trikot in dem Sinne, aber die finnischer Medaille liegt hier auch. Schön.
Was ist denn das Startgeld? Weil so ein Trikot ist ja sehr hochwertig eigentlich.
Habe ich vergessen, aber ich glaube über 200 Euro wird das gewesen sein.
Aha, okay.
Naja, also ich kann mal gucken, Allgäu Triathlon.
Es ist wieder ein Podcast, wo der Ingo und Dan sich nicht vorher abgestimmt haben, was wir eigentlich so richtig erzählen wollen. Wir lassen es mal drauf ankommen, ein paar Themen haben wir, aber vorbereitet sind wir mal wieder nicht.
Geldpreise. 1.000 Euro hätte man gewinnen können, das habe ich rausgefunden.
Ja, also nur mal so als Idee, was...
Allgäu Sprint kostet 99 Euro, Olympische 119 und die Klassik 250 tatsächlich.
Okay, na gut, bei 250 Euro ist das auch dann...
Das ist so ein bisschen das Niveau, weiß nicht, ein Ironman ist wahrscheinlich sogar teurer, 73.
Das weiß ich nicht.
Die klassischen großen Ironman sind ja jetzt so bei 600, 700 teilweise schon.
Das ist erschreckend.
Ja, aber 250, deswegen ist nicht so ein Wettkampf, wo man sagt, ich melde mich mal an und wenn ich keine Lust habe, fahre ich nicht hin, wenn Wetter schlecht ist. Also da muss man dann schon mitmachen.
Die Radsportler, die ja den Podcast hier auch hören, die sind da, die sind mit Erschrecken, was die Triathleten so auf den Tisch legen müssen, was diese Startgelder kostet. Also die sind da ganz erschrocken.
Na, kommen wir gleich. Also ich fand es, es war es wert am Ende des Tages. War wirklich gut organisiert, aber das kann ich ja gleich im Detail nochmal erzählen. Heute, wir haben das so ein bisschen abgespeckt, weil ich auch nicht weiß, wie lange die Nase und die Stimme hier mitmacht bei mir leider. Wir reden einfach mal so ein bisschen über das Reisen allgemein, welche Ziele wir so anpeilen mit unserem Fahrrad und
bisschen aus dem Privatleben, was wir gut und was wir doof finden.
Ein, zwei Fragen noch, die wir beantworten und am Ende der Sendung habe ich noch eine kleine Idee aus einem anderen Podcast, den ich schon Jahre höre. Mal gucken, ob wir das umsetzen können.
Ingo wollte mir wirklich nicht verraten, was dann kommt. Er hat gesagt, lass dich überraschen.
Ja, so schlimm ist es, so wichtig ist es auch nicht.
Okay. Aber, ich bin jetzt aber doch nervös.
Aber ich hab die Idee, dass wir das vielleicht als feste Institution hier mit einbauen können. Mal gucken.
Okay.
Dann gut, ja, Allgäu. Ging los, war wir sind Freitag angereist, wir sind mit einem Freund von mir gestartet, Jörn heißt er, mit dem ich auch bei Hannover 96 hier in der Liga manchmal starte, der ist auch ein bisschen fitter als ich,
seit Freitag angereist, für Sonntag war der Wettkampf.
Genau, weil wir nicht, die Grundidee war, wir haben zwei Wochen vorher, also ich kann es ja tatsächlich nochmal erzählen, ich hatte einen VW-Bus mir irgendwie, also ich habe so Leasingfahrzeuge als Firmenfahrzeuge hier, die ich dann auch privat nutzen darf, hatte ich einen VW-Bus und habe mir dann irgendwie überlegt, naja, ich könnte ja mal so einen Bus nehmen, wo man oben so ein Schlafdach mit drauf baut.
Kenne ich.
VW-Bus passt leider nicht in unsere Garage, muss sie zu Mercedes gehen und der war aber irgendwie, war nie klar, ob der zum Wettkampf schon kommt oder nicht. Und da eine Kunde von uns hat geschimpft, da kann man doch nicht einen Mercedes kaufen.
Weil er VW-Mitarbeiter war.
Also er hat nicht jetzt bösartig gehalten, war schon nett gemeint. Hat gesagt, kann man doch nicht machen, Mercedes. Und ich so, ja, passt nicht in die Garage. Und naja, egal. Und dann ist es jetzt ein Mercedes geworden. Und mit so einem Aufstelldach, so campingmäßig. Bei VW nennt sich das California, bei Mercedes Marco Polo.
Egal.
Und Naja, es interessiert ja vielleicht trotzdem jemand, warum ich so ein Auto mir jetzt geschafft natürlich. Habe, weil gerade für diesen Punkt, für so Wettkämpfe und so, fand ich das halt eine gute Idee. Irgendwo auf dem Campingplatz, zack, Räder raus, oben drin schlafen, zum Wettkampf fahren und so weiter.
Nachvollziehbar.
Und habe aber nicht dieses, ich brauche trotzdem ein alltagstaugliches Auto, um hier firmenmäßig auch mal Sachen zu transportieren und so weiter, Fahrräder zu transportieren, kennen wir alle. Das heißt, ich habe diese Küchenzeile rausgelassen. Das heißt, ich habe eigentlich nur diese V-Klasse mit aufklappbarem Dach und ohne die Küchenzeile, damit man unten auch ein großes Bett hat.
Verstanden.
Ich natürlich dann, Auto sollte 2. September kommen. Ich so, scheiße, und das andere Auto schon weg. Ne? Ich hatte dann, wow, hätte jetzt überhaupt kein Auto gehabt. Und das mit dem Elektroauto wäre jetzt auch kein Spaß gewesen, darunter mit 2 Fahrrädern.
Also du hast gedacht, schade.
Genau, und Mercedes-Händler, tut mir leid. Und das wird ja bei Westfalia aufgebaut. Irgendwie Westfalia hat bis Ende August Betriebsferien. Oh, naja, noch bei VW gebettelt, dass ich das Auto noch mal eine Woche länger haben darf, dass wir überhaupt ein Auto haben. Und dann hat er tatsächlich irgendwann angerufen, ja, Auto steht bei mir vor der Tür, irgendwie am Anfang August. Ich so, wie kann das jetzt sein? Weil wie die Computer und die Logistik halt so ist. Manchmal erzählt die halt Quatsch. Wir hatten aber natürlich keinen Campingplatz und gar nichts. Das heißt nicht mal auch ein Hotel, auch nichts gebucht. Gar nichts gebucht, ne? 2 Wochen oder eine Woche vor dem Wettkampf nicht gebucht und so weiter. Dann lange hin und her überlegt und das ist jetzt für alle erfahrenen Camper da draußen, die vielleicht auch so ein Auto fahren. Und ich habe bei einigen Kunden solche Kisten auch schon gesehen mit so
Aufstellern
und so weiter. Das heißt, es ist für Radfahrer sowieso kein blödes Auto. Aber ich war natürlich höllen aufgeregt. Was machen wir denn jetzt? Und Campingplatz, ja, und jetzt ist der Campingplatz, den gibt's ja gar nicht irgendwie. Der ist ausgebucht. Na klar, ich rufe da an beim Campingplatz. Naja, hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Hotels, alle so, hätte man noch kriegen können, 30 Minuten weg für 3 Nächte 400 Euro pro Person, also pro Zimmer. Wir hätten dann zusammen in einem Zimmer pennen müssen, weil wir beide keine Schnarcher sind, dann funktioniert das auch. Jörn und ich beide so ganz oft, was machen wir denn jetzt? Und so Camping und dann gibt's ja diese Mobil, habe ich im Netz gesehen, es gibt so ein, gibt so Parkplätze für wo man als
Wohnmobil
auch parken kann und wo auch irgendwie eine Toilette angeschlossen ist. Da haben wir gesagt, okay, habe ich da angerufen, ob ich da einen Platz reservieren kann? Nee, geht gar nicht. Da fährst du einfach hin und ziehst ein Ticket und fertig. Ne? Du parkst da einfach und
legst. Aber bezahlen musst du das trotzdem.
Ja, legst so ein Papierticket ins okay. Fenster. Da sind wir aber letztendlich gar nicht gelandet, weil wir sind, und da war ich total geflasht von, weil ich das mir gar nicht bewusst war, was ich jetzt auf einmal für eine Freiheit habe.
Lass mich raten.
Wir haben direkt vorm Veranstaltungsort auf dem Parkplatz gestanden.
Das wollte ich raten.
Ja. Entschuldigung, ich habe dich nicht raten lassen.
Nein, aber ich sehe das ja bei der klitzekleinen Veranstaltung hier in Peine, was bei uns um die Ecke ist.
Ja.
Wenn wir da morgens mal hinfahren, da haben ja auch Leute genau in ihrem Campingbus übernachtet.
Ja.
Um die anderen Marken zu nennen, das gibt's ja auch von Ford und von ganz vielen Herstellern, die man so sieht. Das sehe ich ja da auch. Die fahren direkt auf den Parkplatz, direkt neben der Wechselzone, pennen die.
Ja, ich hätte mich das im Leben nicht getraut, wenn da nicht schon 3 VW-Busse gestanden hätten.
Also hätte ich auch geraten, warum machst du dir solche Sorgen?
Ja, einfach hin. Das Einzige, was du halt hast, hast in Anführungsstrichen ein Toilettenproblem.
Ja.
Das war aber kein Riesenproblem, weil wir ja
eine Turnhalle da wahrscheinlich ist oder irgendwas.
Ja, also wir haben jetzt nicht, wir hätten so 500 Meter laufen müssen, also 500-700 Meter. Also es ist jetzt nicht so, dass du, also so Pinkeln ist ja nicht das größte Problem, aber wenn du dann irgendwie, du kannst halt runtermarschieren morgens, ne? Und dann kannst du auch da unten, dann waren da natürlich auch schon Zelte und ein Kaffeeautomat, konnte man hingehen und dann hat Jörn auch seinen Kaffee gekriegt und so, das ist auch wichtig morgens.
Kann ich nachvollziehen.
Und das war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich erstmal mit Jörn zusammen gegoogelt und sonst wie, ja, ist das denn überhaupt erlaubt, dass man sich irgendwo auf den Parkplatz stellt und sonst wie. Und der Witz ist, es ist tatsächlich erlaubt. Du darfst als Ruhepause dich mit deinem Campingbus hinstellen und da so 10 Stunden stehen und nachts drin pennen. Und bei so einem Wettkampf sagt sowieso schon mal keiner was.
Ja,
und das ist tatsächlich, und das war mir, also was die auch schreiben, ist, man sollte jetzt nicht unbedingt ein Zelt daneben stellen oder diese Markise ausfahren, weil in dem Augenblick überschreitest du das, dass du nachts eigentlich dich nur ausruhen musst von der Fahrt. Und das eröffnet ja jetzt, also ich bin völlig begeistert, das eröffnet jetzt ja völlig neue Wege. Du fährst irgendwie nach Wilhelmshaven zum Triathlon, fährst einen Abend vorher hin und pennst da. Scheiß drauf.
Es ist schön, dich so euphorisch zu erleben.
Ja, also das war eins der tollsten, das war eins der wichtigsten Erlebnisse, die ich da hatte, wie gut diese Entscheidung war, dieses komische Dach da oben mitzunehmen. Man hätte das Ganze auch ohne Dach machen können, wenn man alleine fährt, ne? Dann pennt man halt unten und hat sein Rad da drin. Und wir haben das halt mit diesem Dach gemacht, damit wir schlafen konnten, haben auch viel dazugelernt. Ich habe jetzt diesen kleinen mobilen Kercher, den es schon mal bei uns im YouTube-Video gab, bei MacOff, den habe ich mir jetzt endlich bestellt. Den fand ich ja damals schon cool, weil das so ein kleines Ding ist.
Den gibt es aber auch in jedem Baumarkt mittlerweile.
Ja, ja, der hat jetzt 100 und ein paar zerquetschte Euro gekostet. Da muss man noch die Adapter und Kram, Zubehör muss man dann einzeln dazu kaufen, dass du es am Auto
anschließen kannst. Also liebe Firma Karcher, falls ihr diesen Podcast hört, ihr profitiert davon, dass wir dieses Produkt empfehlen, dass wir das im Video gezeigt haben, nur in unserem eigenen Shop haben wir es gar nicht.
Ich kann ja zumindest mal bei Amazon verlinken, dann kann ich ja einen Affiliate-Link setzen. Wenn er da klickt, kriegen wir
zumindest ein bisschen was ab.
Jedenfalls, weil du hast tatsächlich ja so Hände waschen und so, das fehlt dir, ne?
Ja.
Und damit mit so einer kleinen
kannst
Dusche.
Du kannst ja einen Zigarettenanzünder machen dann.
Genau, da hast du zumindest eine kleine Dusche, wo du mal Hände waschen kannst. Und die ist auch nicht schlimmer als das Waschbecken unten im Veranstaltungszentrum, weil das war so ein Waschbecken, wo du drauf drückst. Wasser geht an, lässt den Hebel los, Wasser ist aus. Das heißt, du machst es an, wäscht eine Hand, machst es aus, die andere Hand. Das heißt, das kriege ich mit dieser kleinen Dusche dann auch noch hin. Ganz witzig.
Man macht so seine Camping-Erfahrung. Sehr schön. Ja, also, ich als Camper finde das ja alles ganz amüsant.
Ja, also ich hab dann auch gemerkt, dass so ein Wassertank nicht schlecht wäre, so ein kleiner. Also hier nicht zum Trinken, sondern wirklich zum Reinigen. Und diesen Kercher habe ich auch gedacht, weiß ich nicht. Also der ist, glaube ich, auch super, um mal eben seine Teller abzuspülen und sowas. Das war so die Idee dahinter. Ich weiß nicht, ob du noch einen Tipp hast.
Jetzt für das Abwaschen?
Ja.
Da gehe ich auf den Campingplatz in das Abwaschhäuschen.
Ja, aber ohne Campingplatz, es geht nicht anders.
Ja,
ne?
Aber für diese eine Nacht, du hast ja einen Teller. Also.
Ja, wir haben es jetzt mit Volvic. Ne, weil wir auch
mit Volvic. Meine Herren, da kannst du kannst ja einfach
Wasser zapfen.
Doch, ich nehme einfach einen kleinen 5-Liter-Kanister und gehe in den nächsten See oder den nächsten Bach und hole mir Wasser. Ich brauche ja kein Volvic-Trinkwasser dafür
nehmen. Nee, also wir haben jetzt auch tatsächlich, aber die erste Nacht, als wir ankamen, hatten wir nichts. Und dann
im Veranstaltungszentrum
haben wir natürlich uns Wasser gezapft dann.
Genau, so einen alten, also eine leere Pulle nehmen und die voll machen.
Genau, das hat dann Jörn.
Das sind ja die kleinen Schritte.
Jörn hat dann immer so Trinkflaschen genommen und sowas. Ne? Aber den ersten Abend hast du halt mit Volvic Zähne geputzt und wie das halt so ist. Das kenne ich ja auch noch von früher
wenn wir schon über solche Mini-Tipps reden, die ja völlig vielleicht sinnbefreit sind, dann sage ich es trotzdem, wer weiß, der ein oder andere, wenn ich jetzt zum Beispiel die langen Fahrten mache, dann habe ich ja immer obwohl wir gefiltertes Wasser zu Hause haben, was ich abzapfen könnte, aber dann habe ich ja auch das Behälterproblem. Mhm. Bei der, jetzt ist es klar, wir haben eine Metrokarte, wir kaufen das in der Metro, da gibt es immer diese 5-Liter Wassertanks, die fertig sind für 1 Euro. Das ist natürlich in den südländischen Ländern, Spanien, Italien.
Da, wo Wasser auch drin ist dann.
Ja, genau. Ja. Und das weißt du ja selber, wenn wir auf die Kanaren, was wir heute haben, da kaufen wir ja auch diese 5 bis 7 Liter Behälter für ganz kleines Geld. Und wenn du da mal sagst, ich wasche dann nochmal die Zähne mit und ich putze dann die Zähne mit oder wasche dann nochmal den Teller ab, dann ist es wirklich nicht ein sehr teures Produkt.
Nee, aber diese Tanks, da kommst du ja schlecht ans Wasser ran, ne? Ich habe jetzt
bei aber ich wollte sagen, diese 5-Liter Behälter, die kaufst du ja ready to go. Dann hast du ja schon mal richtig 5 Wasser, Liter.
Genau.
Notfalls kannst du dich mit einem Behälter, wenn es denn sein muss, auch duschen.
Ja,
stellst du auf den Kopf.
Ja, das habe ich mir übrigens auch mit dem Kercher gedacht. Einfach oben aufs Dach, auf den Kofferraumdeckel und dann von oben ein bisschen abduschen.
Und der Kercher hat auch einen direkten Anschluss für einen Tank. Du brauchst nicht den internen Tank von dem Kercher nutzen.
Genau, dafür würde ich dann auch so ein 5-Liter-Ding
nehmen.
Also 4 Liter hat er intern.
Mein Tipp, wir wollen ja Tipps hier rausgeben. Ja. Kauft euch diese großen Plastikbehälter, ready to go. Die gibt es sicherlich auch irgendwo anders. Ich kenne es jetzt halt nur von der Metro. Die Supermärkte haben ja meistens immer nur 2 Liter Flaschen maximal.
Und den Kercher braucht man ja im Winter vielleicht sowieso, wenn man irgendwo mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike durch den Matsch fährt oder so, um sein Rad mal kurz am Auto zu reinigen. Also ich verlinke den und ich verlinke auch gleich das Zubehör, weil ich habe natürlich das Ding bestellt, dachte, alles ist dabei. Nee, dieser Schlauch, diesen externen Schlauch für einen externen Behälter, da muss man auch extra kaufen. Dann ist man irgendwie schon bei 150
so Euro. So viele Tipps.
Und ich habe dann natürlich auch geguckt, was die anderen so machen mit ihren VW-Bussen. Also es gibt so Wassertanks, wo du unten auch so ein Ventil hast, wo du dann einfach rauslassen kannst und so. Sowas ist dann vielleicht auch nicht doof.
Gibt's alles im Campingzubehör, das ist Standardausstattung.
Ja, ich war tatsächlich in so einem Campingzubehörladen, bevor ich losgefahren bin, um so ein, glaube ich, jetzt so ein Thule, schwarzes, so eine Abdeckhaube für Fahrräder gekauft. Mhm. Weil wir ja unsere Rennräder dann draußen lagern müssen. Mhm. Wir können ja nicht da drin schlafen, also das klappt dann doch. So groß ist die Kiste dann doch nicht. Und da bin ich auch durchgegangen. Ich glaube, da werde ich nochmal hinfahren demnächst. Die sind in Hannover in der Herschelstraße.
Das ist sehr, sehr. Ich weiß, und an der B6 ist auch noch einer. Aber das genau. Willkommen jetzt in der Campingwelt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt in 2 Wochen Campingurlaub, ob ich da der Typ für bin, aber für die Sachen ist es echt der Knaller gewesen. Das war echt super. Nee, und dann Fahrräder. Ja, Fahrräder sind natürlich auch ein Problem. Wo packst du die Fahrräder? Hier hätten insgesamt 4 Fahrräder mit.
Okay, 2 Wettkampffahrräder und 2 Pendel rum.
2 Brompton.
Und 2 Brompton.
Ja, die passen tatsächlich bei dem Mercedes direkt im Kofferraum hinten. Da ist ja so eine Matratzenauflage und die passen direkt 2 Stück da unten drunter rein. Die waren auch echt Gold wert, weil wir wirklich dann am Samstag wirklich total frei waren, sind ein bisschen durch die Innenstadt gefahren, haben da ein bisschen eingekauft und sind die Wettkampfstrecke so ein bisschen schon haben uns angeguckt, wie ein Ausstieg ist und so weiter. Also das war auch Gold wert, die dabei zu haben.
Und während ihr praktisch dann unterwegs wart, habt ihr eure Rennmaschinen, die Triathlon-Maschinen in das Fahrzeug.
Ja, haben wir tatsächlich nicht gemacht, weil wir uns da so sicher gefühlt haben, weil man es von außen nicht einsehbar war, so richtig, wo die Räder standen und so weiter. Und es waren halt genug Leute drumherum, da war die ganze Zeit Verkehr mit Athleten auch. Also da, und wir haben es halt angeschlossen, tatsächlich ich habe einen Hiplock Gold, also so ein dieses ganz massive Schloss, damit habe ich beide Rahmen zusammengeschlossen und dann hatte ich 2 160 cm Texlock-Schlösser und zwar die aktuelle neue Version, die nehmen wir jetzt auch ins Sortiment wieder auf, die haben wir eine Zeit lang nicht verkauft, weil die ganz leicht durchsägbar waren, also ganz leicht nicht, aber so innerhalb von 30 Sekunden und die haben das jetzt nochmal nachgebessert, den Stahlkern, dass die zumindest einen Standard haben, wo man sagt, so ein Arbus nicht schlechter als ein Arbus Bordeaux oder sowas, ne, würde ich mal sagen. Und du hast die auch damals, fandst du die auch super?
Ich finde sie super, weil sie den Rahmen nicht zerkratzen, Ende.
Genau, deswegen das ist halt Spitze. So ein Textlock ist so mit Stoff ummantelt. Und die haben ja die eine perfekte Eigenschaft, die werden mit so einem kleinen Bügelstoß zugeschlossen, dass du sozusagen die beiden Schlaufen durcheinander ziehen kannst. Dann hast du eine lange 1 Meter Schlaufe und die kannst du dann am Rahmen abschließen, wie auch immer. Und die haben wir an der Türklinke vom Auto abgeschlossen. Sodass, wenn wir nachts da im Auto pennen, wenn einer sich an den Rädern zu Werke macht, dann hören wir ihn ja an der Klinke klappern.
Dann muss das Auto auch mitnehmen.
Genau. Und das war wirklich perfekt. Habe ich auch kurz abgefilmt oder so. Da mache ich demnächst mal ein Video zu. Das ist für solche Zwecke, ist das der Knaller. Und natürlich alles schwarz abgedeckt, damit man nicht weiß, was da für Räder drunter sind, dass sie nicht nass werden, falls es regnet und so weiter.
Dann also war die Anreise und die Unterkunft.
Also die Anreise geklärt. War super und Wettkampf war auch gut.
Dann ist so, kommen wir zum nächsten Thema. ich weiß, was nicht gut war. Ich habe das Gefühl, du hast dich, ich habe das Gefühl, du hast dich verschätzt mit der Radstrecke.
Genau, nee, das war wirklich, wie gesagt, die Anreise war für mich schon das erste Highlight. Und dann auch, wir waren schon beim Allgäu im Urlaub, da komme ich später noch beim Thema Reisen drauf zurück. Das Allgäu ist auch echt ein Traum, ne? Und du kommst da an und du siehst die Berge und dann diesen Alpsee direkt vor der Kulisse der Berge. Da haben sie natürlich auch echt einen rausgehauen, da einen Triathlon zu machen. Ne?
Und ist dann, ich habe den Allgäu-Triathlon ja nur so im Unterbewusstsein als einer der ersten Triathlons, die es in Deutschland so gab. Und ich hatte dich so doof gefragt, warum steht da Kult? Weil es ist eben Triathlon-Kult wahrscheinlich.
Genau, das ist eine Kultveranstaltung, die irgendwann mal ins Leben gerufen wurde.
Für gute Veranstaltungen. Und wenn die ja jetzt besonders Spaß gemacht haben oder wie wir neulich mal Peine so gelobt haben und dann darf man das hier im Podcast sagen, weil das ist ja unsere Meinung.
Genau, seit 1983 machen die das da. Die haben natürlich wirklich den Vorteil, dass sie landschaftlich extrem cool gelegen sind. Die Radstrecke ist der Oberknaller, das Wasser, das alleine das Gefühl im Wasser, das Wasser ist so frisch.
Du schwimmst im See?
Ja, in dem Alpsee, großer Alpsee nennt sich das. Und das ist wirklich was, da kannst dir, also mir ging es ja beim Laufen wirklich nicht mehr gut, da kannst dir noch so schlecht gehen, du hast gute Laune, wenn du da rummarschierst und nicht mehr läufst. Es ist einfach toll und die Veranstaltung, das hat wohl irgend so ein, ich habe den Namen vergessen, der das mal erfunden hat, der hat irgendwie das mit dem Hawaii oder irgendwas gesehen, also 1983 hat das erste Mal stattgefunden, kann das sein, dass Hawaii davor war?
Ja, Hawaii müsste, glaube ich, 78, 79 okay. So gewesen sein.
Und der hat das gesehen.
Weil wir
gesehen.
Über so alte Sachen sehen, habe ich hier im Hintergrund was von 1984 als Bild stehen. Reglement. Also wir dekorieren, wer das jetzt sieht bei YouTube, der sieht im Hintergrund Reglement 1984.
Ja, und der hat das gesehen mit dem Hawaii und gesagt, das müssen wir hier machen. Der wohnt da im Allgäu und hat gesagt, das muss hier passieren.
Müssen wir nochmal recherchieren.
Ja, ich habe den Namen vergessen, aber haben sie in einer Abendveranstaltung gesagt. Da hat Jan Frodeno auch auf der Bühne gestanden.
Also Jan Frodeno war da, ja?
Genau, der hat die olympische Distanz mitgemacht, natürlich auch souverän gewonnen, aber von dem habe ich nicht viel mitbekommen, außer dass er am Kuhsteig war. Also ich habe dann die Moderation gehört. Ne? Ich habe dann gehört, ich bin dann am Alpsee gelaufen, habe dann gehört, der läuft gerade ins Ziel und so weiter.
Ah, ja.
Gesehen habe ich ihn nur von ganz weiten auf der Bühne. Nee, und das muss man wirklich sagen. Und die Organisation das sind ja 2.500 Starter, glaube ich, insgesamt.
Krass.
Auf unserer Strecke, also auf der Klassikstrecke nur 800.
Auf der Mitteldistanzstrecke.
Genau. Klassik ist Mitteldistanz, Olympische, und die haben auch einen kleinen Sprint noch am Ende. Und das haben sie schon ganz gut gemacht. Es wurde dann trotzdem irgendwann mal voll, als ich dann ins Ziel gekommen bin, als einer, der relativ spät von der Mitteldistanz runterkam, da waren dann schon relativ viele Olympische und Sprints und auch im Ziel. Das heißt, da wurde es auch schon voll bei der Verpflegung. Aber es war trotzdem so, dass das alles noch funktioniert hat. Das haben sie schon gut hingekriegt.
Prima.
Und das muss man auch sagen, alle, die auf der Strecke, alle Helfer, ja, erstmal haben die alle auch so ein T-Shirt angehabt, ein schwarzes, wo Team Kult drauf stand. Das war schon ganz cool. Also man konnte die erkennen und die waren alle gut gelaunt. Hat keiner irgendwie rumgemeckert oder irgendwas. Die waren alle gut gelaunt. Obwohl die auch richtig Stress hatten, glaube ich.
Ja, das ist, also dann wirklich, erwähnen wir das positiv.
Genau.
Ja, dann geht's. Wenn da irgendein Helfer das jetzt hört, der freut sich doch ein Loch im Bauch.
Ja, und zu Recht.
Berechtigterweise dann.
Wirklich richtig gut gelaunt. Die haben dann auch, selbst in der Verpflegungsstation haben sie deinen Namen noch gerufen. Hier, Ingo, Wasser, was auch immer, ne? Weil der Name mit auf dem Ding steht. Und der Name, so groß steht der gar nicht, ne? Aber wenn du dann durch so einen Pulk von Leuten läufst und alle rufen Ingo, denkst du immer, wo ich wissen, so, das steht da ja so klein drauf, das muss man erstmal lesen können, ne? Also, es war schon cool. So, was ging denn halt? Wetter war tatsächlich die Tage ein bisschen mittelmäßig, aber okay, warm.
Ja.
Und wir haben tatsächlich den einen Tag im Allgäu erwischt, der gut war. Nächsten Tag hätte es irgendwie in Strömen geregnet.
Also, ich bin, während du da warst, 4 Stunden Gravelbike gefahren und 4 Stunden im Regen.
Im Deister oder wie?
In dem Bückeberg.
Okay, wie bist du denn darauf gekommen, dass du da hingefahren bist? Wolltest du mal ausprobieren?
Also, du weißt, warum ich da gefahren bin. Du erinnerst dich nicht daran, warum ich da gefahren bin. Aber wir haben eine eigene Veranstaltung, die wir planen, über die wir jetzt nicht berichten.
Ja, ja. Ach, deswegen, ja gut, das habe ich mir fast gedacht.
Das hast du dir fast gedacht,
also jetzt müssen
wir kurz vorsichtig sein, was wir im Podcast sagen. Also der liebe Ingo, der Olaf und der Dan haben eine Idee für eine bekloppte Wettkampfidee, ja, die wir hier nicht verraten wollen, damit der Überraschungsfaktor nicht ist. Und da müssen wir eine Gravelstrecke erkunden. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann berichten wir darüber. Also ich war auf Erkundungstour.
Und war das gut?
Das war so nicht komplett fahrbar. Wir müssen die Strecke ändern. Weil ich musste durch einen Dornenbereich gehen. Wenn man das gefilmt hätte, das wäre der Brüller gewesen. Ich habe mir die ganzen Beine zerkratzt, weil ich da mal so 300 Meter das Rad wirklich, da merkst du, wie schön es ist, ein leichtes Gravelbike zu haben. Ja, ja. Also das ist jetzt mal eine Lanze dafür, weil ich es wirklich wie ein Querfeldeinfahrer schultern musste, hochheben musste und bin dann durch diesen Dornenbereich gegangen. Wäre ich da nicht durchgegangen, hätte ich eine 10 Kilometer Strecke drumherum fahren müssen.
Okay.
Das tut jetzt eigentlich ja nicht zur Sache. Ich komme jetzt kaum aus der Nummer raus.
Ja, ja, weiter. Das war interessant.
Wo du sagst, warum bist du denn da lang gefahren? Also du hast jetzt gerade vergessen, dass wir nächsten Monat da so ganz wilde Aktion haben und ich musste eine neue Strecke erkundschaften.
Okay. Und das war, wie gesagt,
dann müssen wir ein bisschen umlegen, die Strecke.
Okay, aber das ist ja gut. Dann
ich bin jedenfalls 4 Stunden im Dauerregen gefahren.
Alleine?
Alleine.
Okay.
Weil der liebe Olaf fährt gerade in Frankreich rum.
Ja,
der liebe Ingo macht einen Triathlon bei schönem Wetter im Allgäu. Und so viele Fahrradfreunde, die genau meine Wellenlänge, Sprache, Fahrradfeeling so haben, die habe ich dann doch nicht, ja, die ich dann einfach anrufen kann am Sonntagnachmittag, die auch dann noch Lust haben, 4 Stunden im Regen zu fahren.
Ja, ja. Okay, ihr hattet hier Regen. Na gut, das ist ja krass. Habe ich gar nicht gewusst.
Na, aber du hattest schönes Wetter.
Also richtig schönes Wetter.
Ne? So teilweise richtig schönes Wetter. Richtig schönes Wetter.
Danke, also wirklich, mich. Also auch morgens.
So richtig wirklich.
Ja, ja, das waren 32 Grad am Ende, fast schon zu heiß.
Okay.
Und dann morgens um 8 sind wir gestartet in verschiedenen Gruppen. Erst die Frauen, dann eine Männergruppe. Wir waren, glaube ich, die zweite Männergruppe. Wenn ich das
also ein bisschen Rave-Start.
Und auch da eine Bombenstimmung mit Musik und der Ungarer, wie hieß der Triathlet? Ungarer?
Daniel Unger?
Ja, Daniel Unger.
Also es gibt jemanden, der so heißt.
Ja, ja, Daniel Unger, glaube ich, der stand dann da auch und hat die Leute abgeklatscht, bevor sie ins Wasser gesprungen sind und so weiter. Okay. Gehst halt auf so einen Steg, alles voll mit Zuschauern, springst ins Wasser rein, dann Wasserstart. Und das, ich habe ja noch nie einen Ironman oder sowas mitgemacht. Ich kenne nur diese privaten Veranstaltungen, wo dann maximal vielleicht noch ein paar Angehörige stehen. Ja. Und da haben wir es jetzt, war so das erste Mal, dass ich so eine, in Anführungsstrichen, genau.
Also Daniel Unger.
Genau. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Atmosphäre, ne? Ich glaube, wenn man Ironman macht, 70.3 oder so, diese Veranstaltung Challenge Rot oder so, kennt man das vielleicht, aber ich kannte das halt so noch nicht. Das war cool. Das Wasser und das Schwimmen lief auch gut. Das war, ich habe ja hier so ein 33 Minuten steht hier.
Konnte Ach so, da steht auf der Medaille graviert.
Naja, das konnte man sich für 8 € gravieren lassen. Aber die Halbmarathonzeit bitte nicht vorlesen.
Die Halbmarathonzeit?
Die noch nicht mal Halbmarathon war, sondern nur 20 Kilometer. Die lesen wir später vor.
Hätte ich vielleicht geschafft.
Wir müssen es noch ein bisschen spannend halten, ne? Ja, schwimmen wär's ja mindestens genauso.
Was ist denn Schwimmen?
Schwimmen wär's ja schneller gewesen wahrscheinlich. Bist 33 Minuten.
Bist du einarmig geschwommen?
Nein, also es waren gemessen mit meiner Uhr waren es nur 32 irgendwas. Ich weiß nicht, wo sie da die Dings hatten. Ne?
Prima. Also eine tolle Medaille. Ich halte die trotzdem mal hier in die Kamera. Also.
Ja. Jo. Ja, und dann konnte, und Jörn hat das entdeckt. Der war ja eine halbe Stunde vor mir im Ziel, weil ich, muss man ja auch sagen, und der hat dann irgendwie Langeweile gehabt, weil er auf mich gewartet hat mit Verpflegen und sonst wie und hat dann irgendwo gefunden, dass man das hier gravieren kann. Klassik. 5:36:05 habe ich gebraucht.
Dann hat er dir deine Medaille auch schon gravieren lassen.
Nee, das ging leider nicht. Das habe ich dann später gemacht.
Also Schwimmen war gut, da waren wir hängen geblieben.
Schwimmen war tatsächlich gut.
Wassertemperatur mit Neo?
Ja, genau. Und es war tatsächlich so, dass ich irgendwie 1960 dann Meter auf der Garmin-Uhr hatte. Weiß man nie genau. Der Witz ist, dass ich, es waren ja 800 Starter, da war ich auf Platz 107. Wo ich dachte, da bin ich ja relativ weit vorne. Und Schwimmen habe ich aber auch tatsächlich versucht, nicht jetzt irgendwie komplett mich aus dem Lack zu schwimmen, sondern einfach locker, gemütlich. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt das vergleiche mit vielleicht ein paar Zuhörer, die auch normale Triathlons hier im Regional mitmachen, normalerweise ist irgendwann Ruhe um dich rum. Ne, du schwimmst und irgendwann findest du maximal so 3 Leute, die um dich rumschwimmen, die das gleiche Tempo haben wie du. Da, die sind alle mein Tempo geschwommen. Ich habe irgendwie bis zur zweiten, dritten Boje, also bis 1000 Meter, meine Uhr, die vibriert immer alle 500 Meter, so bis 1000 Meter hatte ich immer so 20 Leute um mich rum, musste immer wieder rausgucken, wo ich jetzt meinen Weg finde und so weiter. Das war krass, also es scheint in dieser Mitteldistanzszene so zu sein, dass die Leute alle so ungefähr schwimmen wie ich.
Das ist bei der Langdistanzsache auch so, jetzt bin ich ja ein schlechterer Schwimmer geworden, weil ich nicht trainiere, aber so Stunde bis Stunde 15 da sind alle. Also ja, da sind die 80% der Leute schwimmen eine Stunde bis Stunde 15.
Das heißt, da ist immer...
Da ist richtig Attacke. Du kriegst so viel, in Anführungsstrichen, vielleicht auch ungewollte Schläge, aber da ist richtig problematisch.
Ja, ich bin ja ein ganz zurückhaltender Schwimmer. Ich würde jetzt keinen da nerven, wenn ich dann irgendjemanden
überholen muss. Du kannst es ja manchmal nicht vermeiden. Dann hast du es nicht vorgehabt, aber hast ihm dann trotzdem ins Gesicht gepackt.
Und ich versuche dann immer so, mich da so ein bisschen aus dem Getümmel rauszuhalten, weil bei mir geht es beim Schwimmen tatsächlich nicht um die Minute.
Aber es war mit Neo, das heißt, der See hatte dann so 20 Grad.
20 Grad, aber so ganz frisches Wasser. Dann hat man einen Ausstieg tatsächlich. Der, muss ich sagen, hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Den muss ich nicht haben, aber der Landgang war natürlich schön, weil da die Zuschauer noch mal ein bisschen angefeuert haben und so weiter. Aber diese Landgänge, ich verstehe das. Ich glaube, wenn man draußen steht, findet man es total super. Wenn man im Wasser ist, ich mag das ja gar nicht so. Ist jetzt bei den Liga-Wettkämpfen auch immer so, dass man einmal raus und wieder reinläuft. War okay, da musste man sich dann auch wieder ein bisschen orientieren. Aber Schwimmen hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe wirklich... in Anführungsstrichen relativ locker gemacht, bin aus dem Wasser rausgekommen, dann rennt man erstmal berghoch 700 Meter zur Wechselzone, wenn man rauskommt, das ist auch krass, 700 Meter laufen und auch geil gemacht, ne? Denn oben auf der Wiese haben sie so ein Podest hingestellt, steht eine Blaskapelle, die spielt auch noch, ne? Und das ist halt schon, das ist schon witzig, ne? Und dann kommt Wechselzone raus aufs Fahrrad, geht erstmal bergab, das ist nett, weil das wusste ich gar nicht so, ich dachte, hoffentlich biegen wir nicht links ab, geht dann rechts runter bergab. Und dann, also radmäßig muss ich im Nachhinein sagen, war ich auch echt gut drauf, ne? Also wirklich von der Wattzahl alles super, ne? Aber dann ging es so ein bisschen bergab und dann kam so ein Anstieg und der hatte in der Spitze irgendwie 20%.
Ah ja, das ist schon ganz schön.
Und da war ich mit meinem Zeitfahrrad ja, die ganzen Rennradfahrer an mir vorbeigeflogen, ne? Die schön im Sitzen und ich im Stehen und musste wirklich mit den Armen, kennst du ja vielleicht, mit den Armen richtig im Wiegetritt ziehen, um da hochzukommen. Also es ging mit reiner Beinkraft, ging es nicht. Ich erzähle später nochmal was zu den Übersetzungen, warum das wahrscheinlich alles nicht so ging, aber körperlich alles fit, ne?
Aber du hast im Prinzip dadurch falsche Auswahl deiner Übersetzung.
Ich glaube, ich habe
die Körner verschossen.
Ich habe tatsächlich die Beine dicht gefahren in diesen harten Anstiegen und dann war halt der lange Anstieg hatte auch immer wieder so 15%, 16%, 17% Rampen drin.
Gut, aber guck mal, in der Beratung für den Podcast ist es ja ganz klar, startet ihr beim Allgäu-Triathlon, überlegt euch halt genau, welche Übersetzung ihr machen wollt. Vielleicht ist auch das Rennrad keine schlechte Wahl für den Triathlon.
Genau.
Diese Message könnt ihr doch mitgeben.
Da würde ich gleich nochmal im Detail drauf eingehen, weil da habe ich mir auch schon ein paar Gedanken zugemacht, wie man das hätte anders machen müssen, wahrscheinlich. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man Zeit verliert. Weil die Strecken, wo ich wirklich mich auf den Auflieger schnell fahren konnte, ich glaube nicht, dass du da das halbe km/h oder km/h schneller fährst gegenüber dem Rennrad mit Auflieger, dass das wieder rausholt, was du bergauf verlierst, bin ich mir relativ sicher. Und ich habe ja die Vergleichszeit von Jörn auch, der mit mir eigentlich hätte eine Liga sein müssen. Ich glaube, der ist 3, 4, 5 Minuten schneller gefahren als ich mit Rennrad.
Dein Freund Jörn ist mit Rennrad gefahren?
Genau, der ist mit Rennrad gefahren.
Und Auflieger.
Und so einen kleinen Auflieger draufgeschraubt, genau.
Prima.
Und da war auch eine super Leistung. Ich habe da 2:46 hier offizielle Zeit gebraucht und das war okay. War wirklich, glaube ich, war auch noch in den 100er Platzierungen drin und trotz Zeitverrat. Aber ich glaube, ich habe ganz viel Kraft verschossen und ich bin, glaube ich, auch ein bisschen zu schnell angegangen.
Hast du die durchschnittliche Wattleistung im Kopf für die Mitteldistanz?
Ich hatte Normalized Power 247.
Okay.
Und
das ist für 2:40 schon ganz schön.
Das ist schon ganz schön viel und ich glaube, es war auch zu viel. Ich glaube, ich hätte mich da ein bisschen zurücknehmen müssen, um dann im Laufen noch Körner zu haben. Aber vielleicht, nee, hätte ich vielleicht auch nicht, weil im Laufen war eh klar. Ich bin die letzten Monate maximal einen 10er gelaufen und den auch nur im Wettkampf. Ansonsten immer so 5, 6, 7 Kilometer, vielleicht pro Woche kommen da vielleicht 15 Kilometer zusammen. Also ich habe mir so ein bisschen Vorbild an dir genommen. Wie du zum Ironman fährst ohne Training, so habe ich das beim Laufen halt auch. Ne? Also das.
Man muss ja wissen, auf was man sich einlässt und dann darf man nachher sich auch nicht beschweren, wenn man eine Niete im Laufen ist.
Nee,
ich beschwere mich ja selber nicht, wenn ich eine Niete bin.
Die
anderen haben vielleicht ein Problem damit, ich aber nicht.
Ich bin ja auch vom Rad abgestiegen, habe beim Absteigen schon gemerkt, beim Laufen in die Wechselschone schon gemerkt, oh, irgendwo sind hier so hinten hinterer Oberschenkel Muskeln, die ich sonst beim Absteigen vom Triathlonrad so nicht kenne. Also das war halt der Wiegetritt wahrscheinlich, der da in den Muskeln hing. Ging aber tatsächlich und deswegen war das auch okay, beim Rad wirklich alles in Anführungsstrichen wirklich auf einem hohen Niveau zu fahren, weil es ging. Und dass die ersten 9 Kilometer konnte ich auch immer noch in 5,15 bis 5,30 Schnitt laufen, was okay war. Weil das war auch das, nur nach 9 Kilometern war halt die Distanz, die ich halt, danach ging es halt nicht mehr. Ne? Geht auch immer so ein bisschen wellig da an der Strecke lang. Das waren eigentlich, also ich glaube, ich hätte die 10 Kilometer ins Ziel laufen können, wenn es jetzt so eine Olympische gewesen wäre. Aber da drüber war halt dann, genau da war der Stecker gezogen, ja mehr jetzt nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Lauftraining, das fehlende Lauftraining, was man hat. Ne?
Ich sehe das ja ganz, du bist da viel viel emotionaler und angepisst.
Ehrgeiziger, ne? Ja, ich bin da schon ein bisschen ehrgeizig. Also ich habe eigentlich immer diesen Anspruch, ich will auch ins Ziel laufen. Diesen Anspruch verliert man auf der Laufstrecke aber auch, wenn Leute an einem, also ich habe dann einen überholt, den habe ich im Ziel auch wieder getroffen, war super nett. Überhol den und der ist nur gegangen. Dann habe ich ihn so ein bisschen am Rücken angeschoben, habe gesagt, komm, lauf weiter. Und der hat, dann ist er ein bisschen mit mir weitergelaufen, wieder gegangen. Ich immer so weitergetrabt in meinem also ich wurde immer langsamer halt, langsam getrabt, nennen wir es mal Jogging und nicht mehr richtiges Laufen, aber es war immer noch Laufen, ne? Alles so wie auch immer. Der ist gegangen, wieder gelaufen, hat mich wieder überholt. Und dann geht er wieder und er war dann am Ende, war der mit der Taktik schneller, wo ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich auch. Also das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, scheiß drauf, jetzt brauchst du auch nicht mehr laufen, habe dann schnelles Gehen gemacht. Und man verliert ja gar nicht so viel beim Gehen. Wenn man schnell geht, das geht eigentlich alles. Und
machen wir eine Extrasendung von mir, ja. Kann ich viel erzählen.
Ja,
ich habe die nettesten Typen beim Gehen auf der Marathonstrecke erlebt, mit denen ich dann gefeiert habe.
Genau.
Also
ich habe ja auch mit dem gequatscht, wir sind dann zusammen.
Und läufst in 4,30er Schnitt, hast du keinen, den du kennenlernst. Ja. Ist tatsächlich so.
Ja.
Ich bezeichne das immer noch als.
Naja, und irgendwann merkst du auch, du bist nicht der Einzige. Ne? Eine Frau um mich rum. Ne? Eine Frau, also die sind ja Gott sei Dank vor mir gestartet, sodass ich immer dachte, na, ich habe ja noch 10 Minuten Vorsprung vor der Frau in Anführungsstrichen. Man versucht ja immer schneller als die Frauen zu sein.
Das versucht.
Aber das funktioniert dann auch nicht mehr.
Dieser Gedanke ist falsch.
Was da für Frauen an, also auch
der Gedanke ist falsch,
wie die an einem vorbeirasen.
Also ich habe bei vielen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, nun die Ironman mal nebenbei gesagt, ob es jetzt auch die Marathons sind, die ich früher mal gelaufen bin, oder hier allein Vetternsee-Rundfahrt um den See, was wir nachher haben, oder auch bei Trondheim Oslo, erinnerst du dich, was da für Frauen an uns, ich würde es mal sagen, in einem Tempo vorbeigenagelt sind, wo wirklich, wirklich klar ist, das können wir hier mal beerdigen, dieser falsche Ehrgeiz. Da gibt es Frauen, die zeigen dir, wo der Haken ist.
Das stimmt allerdings.
Und Frauen sind, wenn es um lange Distanzen sind, das ist da, glaube ich, müsste man wissenschaftliche Studien rausholen.
Nee, beim Ultralaufen. Definitiv
Männern überlegen.
Ab 100, 150 Kilometer laufen sind die zumindest nicht mehr im Nachteil. Also sie sind halt, ich glaube, sie haben tatsächlich einen großen Nachteil auf dem Fahrrad mit der Geschwindigkeit, die Watt, alleine wegen des Gewichtes, die Watt auf die Dings zu kriegen, da sind es. Und im Laufen ist es gar nicht mehr so.
Du weißt, was meine Frau immer so zu uns allen drei auch immer sagt. Zu dir schon mit der gebrochenen Hand oder zu Olaf und mir, man hört auf zu jammern.
Ja, ja.
Dieser Spruch.
gut. Nee, aber eine Frau war total krass drauf, die ist immer richtig gesprintet, also richtig, hat richtig Alarm gemacht, richtig außer Puste gewesen und dann wieder gegangen.
Okay.
Dann wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Weil da, also da gibt es scheinbar irgendwie Strategien.
Na gut.
Unglaublich. Also es war für mich hochinteressant, weil ich ja in dieser Langdistanzszene nicht unterwegs bin. Und auch Jörn, der als schneller und guter Läufer und der ja auch eine halbe Stunde eher als ich jetzt, oder fast eine halbe Stunde eher als ich im Ziel war, der auch eine gute Zeit hatte, der hat eine Stunde 44 dann gebraucht für das Laufen. Selbst der ist dann bergauf gegangen und so. Das heißt, das ist da relativ normal, dass man auch mal eine Gehpause einlegen muss. Und das war mir so als Kurzdistanzler oder als Läufer irgendwie gar nicht so bewusst.
Als ich bei Strava reingeguckt hatte, hatte ich halt nur deinen Radsplit gesehen und hatte dir dann kurz noch Kudos gegeben und dann habe ich nicht weiter verfolgt und nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich, der Ingo ist vielleicht gar nicht ins Ziel gekommen. Da ist dann die Stimmung im Büro im Eimer.
Ja, der Witz ist tatsächlich, dass ich gelaufen bin und gegangen bin und sonst wie, aber nie schlechte Laune hatte.
Na dann.
Und ich hatte Wettkämpfe, wo das nicht so der Fall war, wo ich hinterher richtig schlechte Laune hatte. Aber da war keine schlechte Laune. Der Wettkampf und die Gegend und alles, es war alles toll. Und es war ja auch so, dass ich sagen musste, so what, erstens gewinne ich nichts und ich habe das einfach genossen. Auch als ich gegangen bin, habe ich es genossen. Habe dann geguckt, was die Leute so machen und so weiter. Dann kam nochmal, am Ende kommt nochmal so ein Kuhsteig. Da geht es irgendwie mit 20-25% berghoch über so eine Koppelgeschichte. Und ich glaube, da laufen wirklich Kühe lang. Da lag wirklich ein bisschen Kuhmist auf der Strecke. Und das war natürlich auch der Knaller. Ne? Das war auch beim Rad, diese 20% Steigung, wenn du die durchgefahren bist. Das war wie bei der Tour de France das Feeling, wie die Leute das von Rot erzählen wahrscheinlich auch. Ne?
Schön,
und da mich. Musstest du dann so ein bisschen hochwandern und die Leute haben auch richtig Alarm gemacht da. Und dann von da bergab, irgendwie durch diese Leute kriegst du auch nochmal die zweite Luft. Dann habe ich auch nochmal einen Kilometer gehabt, wo ich richtig gelaufen bin. Da von da bergab, dann eingetroffen, das war eins meiner Highlights auf dieser Laufstrecke, was auch nochmal richtig gute Laune gemacht hat, stand da einer mit dem Querfeldein-T-Shirt von uns. Christian hieß der. Ich hoffe nicht Christoph. Ich hoffe, ihr habt es mir richtig gemerkt, dass er Christian hieß.
Der Laufstrecke jetzt,
ja. Der stand auf der Laufstrecke mit Querfeldein. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, schlägt mich ab und da war ich fast, da war ich schon. Man ist ja eh ziemlich da am Limit mit Laufen und sonst wie und Gefühlen mit Zuschauern und sonst wie. Da war ich schon richtig ein bisschen gerührt, wo ich dachte, Mensch, da steht einer und der hat nicht mitgemacht beim Wettkampf. Der ist extra gekommen, um dazu zu gucken. Kam da irgendwie mit dem Fahrrad, ist er, glaube ich, hingefahren und mit unserem T-Shirt. Und den habe ich im Ziel, haben wir uns dann auch noch mal kurz getroffen und gesprochen. Das war ein echtes Highlight.
Du kriegst die Verkaufszahlen gar nicht mit. Vorgestern war ich mit Marie, die das vorwiegend bei uns managt, im Gespräch, hat sie gesagt, weißt du eigentlich, wie viele T-Shirts wir davon verkauft haben? Also ich kann euch das sagen, wir haben einfach 100 produzieren lassen.
Ja.
Jetzt müssen wir nachbestellen.
Okay, krass. Ja, cool. Nee, jedenfalls war das das und da war auch auf der, dann habe ich den Alex, den Namen habe ich mir noch gemerkt und noch drei andere auch unterwegs getroffen. Also den Alex habe ich auf der Strecke öfter getroffen.
Nur nochmal, ob ich das richtig im Kopf gemacht hatte. Der Kunde hat auf dich jetzt nicht gewartet, der stand zufällig da mit dem Shirt. Oder hat er gesagt,
schon,
mal gucken, wo der
Ingo rumläuft. Der hat bei YouTube schon gesagt, er kommt mal an die Strecke zugucken, anfeuern. Ob der jetzt extra nur wie meinetwegen gekommen, ich glaube, das ist auch, naja, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden krass. Fall richtig cool.
Ich finde es richtig krass.
Und ich habe ja auch, das ist ja der Witz, dass ich auch tatsächlich über die Tage da immer mal wieder jemanden kennengelernt hat, der gesagt, Mensch, du bist doch der YouTuber und so weiter, ne? Und dann auf der Strecke, den Alex habe ich auch getroffen, mit dem habe ich auch länger gesprochen und der hat mich dann irgendwann überholt auf der Strecke, hat mich nochmal richtig, als ich dann gegangen bin, hat er mich richtig angefeuert, das hilft ja auch so ein bisschen. Dann kam er mir entgegen auch nochmal, im Ziel hat er nochmal irgendwie auf mich, haben wir uns auch nochmal getroffen und das war auch cool. Dann auch einer, da habe ich den Namen nicht, der mit so einem Ryzen-Trikot, wenn er hier zuhört, dann weiß er, dass er gemeint ist. Der kam auch nochmal an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, der hat die kürzere Distanz aber gemacht, weiß ich nicht. Weil sah auch sehr sportlich aus und meinte, da, der YouTuber aus Hannover, ne? Und ich so, ja, der YouTuber hat gerade schlechte Beine. War dann noch und so weiter. Also war ein tolles Ding. Dann ins Ziel auch. Und wie gesagt, wie das halt so ist, da Verpflegung, dann noch ein bisschen was gegessen, getrunken. Also war insgesamt dafür, dass ich dann beim Laufen wirklich Schmerzen hatte. Also taten die Beine weh und sonst wie. Trotzdem rundum gelungen, war super glücklich im Ziel, dass ich es geschafft habe. Und würde mir jetzt ein anderes Rad nächstes Mal mitnehmen. Witzigerweise habe ich tatsächlich vorher in so Foren geguckt, die dann gesagt, wo ich geguckt habe, na, was nimmt man denn, Zeitfahrrad oder Rennrad? Und dann hat mir einer aber erzählt, dass die vor 2 Jahren die Strecke wieder irgendwie geändert haben. Und dieser lange Anstieg ist dadurch wohl ein bisschen steiler geworden. Und das jetzt im Nachhinein mit meinen, ich kann euch ja mal erzählen, habe ich vielleicht letztes Mal schon erzählt, ich habe eine schöne niedersächsische Kettenblätter draufgebaut mit 55, 44 vorne. Und hinten bin ich 11:30 gefahren und das hätte vorne mit einem 39er wäre, glaube ich, schon sportlich gewesen. Da hätte man einfach kompakt fahren müssen, aber sein Zeitfahrrad jetzt auf kompakt umzurüsten, also ich habe ja, das ist, da muss ja die ganze Kurbel rausnehmen und sonst wie, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Also weiß ich nicht, was du sagst, aber ich hätte ja eine Werkstatt hier im Hause gehabt, aber irgendwie habe ich gesagt, naja, die Kurbel musst du ja auch erstmal haben. Jedenfalls war das, wahrscheinlich hat das ein bisschen zu viel Körner gekostet da auf der Strecke, aber was soll's, 247 Normalized Power bin ich auf die Distanz, glaube ich, auch noch nie getreten, das war schon cool. Und das trotz, wo ich immer ein bisschen Angst hatte mit Halsschmerzen vorher, ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet, aber da ist ja mein Tipp auch, da wird ja auch viele sagen, naja, war ein bisschen überhaupt gestartet, ist ja gefährlich und sonst wie, aber da mache ich ja immer so diese Geschichte, dass ich habe hier so eine Apple-Uhr, die ich nachts beim Schlafen auch trage, gucke morgens auf den Puls, wenn der Ruhepuls niedrig ist und ich mich körperlich gut fühle, dann ist das auch okay. Bin ich dann einfach trotzdem gestartet. Wenn ich jetzt wählen würde oder jetzt nochmal die Chance hätte, da eine andere Schaltung dran zu bauen, würde ich so eine SRAM dran bauen. Auch so eine Red. Kannst du dir vorstellen, warum? Ans Zeitfahrrad.
Weil es per Funk ist und du wenig mal löschen hast, oder?
Nee, einfach weil erinner dich dran, haben wir ja das, die haben ja die Übersetzungsänderung von den Kettenblättern eigentlich hinten auf die Kassette verlegt.
Ja, ja, ja. Dann kannst du natürlich einfach die Kassette hinten.
Hinten einfach die Kassette wechseln.
Erledigt.
Von sagen wir mal, von 10:25, die du hier vielleicht in Norddeutschland fährst, auf 10:33. Vorne die Kettenblätter bleiben gleich. Musst gucken, dass die Kette vielleicht verlängerst, verkürzt oder irgendwas.
Aber ist ja schnell gelöst dann.
Das heißt, das wäre eigentlich, wenn man wirklich im Flachen und auch in so einem Bergrennen Zeitfahrrad fahren will, glaube ich, gar nicht so eine blöde Lösung. Oder halt das Rennrad nehmen. Also wie gesagt, die Leute mit dem Rennrädern sind berghoch an mir vorbeigeflogen, ne?
Wir haben Bauarbeiter im Hause. Das, glaube ich, kommt nicht übers Mikrofon rüber.
Ja, hier bohrt gerade jemand. Ich hoffe, das kommt im Mikrofon gar nicht an, aber wir haben es jetzt hier live gehört.
Deswegen gucken auch manchmal die Leute gerne über YouTube unseren Podcast und sind dann immer ganz...
So, jetzt habe ich viel, viel erzählt. Hoffe, ob euch damit nicht mit gelangweilt. Jedenfalls ist es so, dass ich mich eigentlich schon kurz davor bin für nächstes Jahr, auch wieder das auf den Plan zu nehmen. Und dann würde ich vielleicht sogar sagen, hier, Mensch, wenn ich da sowieso runterjuckel, kann ich auch die Familie mitnehmen. Und dann versuchen, auch einen Platz auf dem Campingplatz zu kriegen. Der Campingplatz ist übrigens direkt neben der Wechselzone.
Das war nicht die Antwort, die ich erhofft hatte, aber ich werde meine Frage nicht nochmal stellen.
Achso, du hattest gehofft, dass wir jetzt zusammen nach Lanzarote fliegen.
Ja.
Zum Ironman. Das schließt sich ja gar nicht gegenseitig aus.
Nein, das schließt sich gar nicht aus, aber es war in deiner Erwähnung keine...
Naja, nach der Lauferfahrung, dann...
Ironman Lanzarote kann man auch ganz kurzfristig entscheiden, der ist nie ausgebucht, weil er auch ja, er ist nie ausgebucht, von daher werde ich dich einmal im Monat vielleicht fragen. Und wenn du dich nicht anmeldest, melde ich mich auch nicht an.
Also für mich bleibt tatsächlich am Ende jetzt die Frage, Mensch, wie soll ich, also die doppelte Strecke schwimmen, okay, die doppelte Strecke Radfahren einfach zurücknehmen, okay. Und mit vielleicht mal eine Pause machen oder sowas. Aber dieses Laufen, wenn ich schon so einen Halbmarathon nicht schaffe, wenn ich da nach 9, 10 Kilometern schon komplett alles dicht ist, wie soll man denn, dann werde ich ja nochmal 2 Stunden gehen müssen.
Wie gesagt, jetzt ist gut mit der Jammerei. Ich habe es verstanden. Sag einfach, ob du willst oder nicht.
Wir gucken
und
mal.
Und wenn du sagst, ich will, dann haben,
früher oder später
haben wir jetzt im Podcast das alles abgespeichert. Ich sage dann auch, ich bin dabei. Aber ich brauche es jetzt auch nicht zum x-ten Mal. Aber wenn, dann macht es halt so als Erlebnisreise Sinn und nicht als ergebnisorientierte Reise.
Genau. Das war ja das Allgäu generell nicht. Ne? Es hat Spaß gemacht und das war auch das Ziel, Spaß zu haben.
Ich finde wichtig, in unserem Podcast zumindest über diese Sachen zu berichten, die Freizeitgestaltung auch sind, nicht nur der reine Wettkampf. Deswegen bin ich auch so wissbegierig, wie ist die Landschaft, wie war das mit dem Schwimmen, mit den Leuten, Emotionen. Weil wenn wir alle kein Geld damit verdienen, und ich weiß, dass das schöner ist, wenn man den 4er-Schnitt am Ende des oder einen 5er-Schnitt laufen kann, statt irgendwie gehen. Aber so wirklich interessiert es keine Sau.
Nee.
Hauptsache, du hast einen schönen Tag.
Genau.
Also meine liebsten Freunde, die ich habe, die fragen mich, jetzt ist ja vorbei, ich mache keine Wettkämpfe mehr, aber die haben mich dann früher gefragt, so unterscheidet man Freunde. Hast du eine tolle Zeit gehabt? Hast du ein tolles Wochenende gehabt? Genauso wie du berichtest. Allgäu war super, die Leute waren super, die Landschaft war super. Ich habe, obwohl ich gegangen bin, einen super Tag gehabt. Ich bin positiv, nicht negativ.
Ja, ja.
Und die entscheidende Frage fand ich früher immer, wie ich dann meine Freunde so einsortiere. Da merkt man zum Beispiel auch, dass man im Verein manchmal so Leute hat, die gar nicht zu dir passen, wo ich dann sage, ich will aus dem Verein raus, das ist gar nicht meine Welt. Freunde, mit denen man zur Schule gegangen ist oder aus der Familie, mein Vater oder auch jetzt meine Frau, die interessiert es doch gar nicht, welche Zeit ich gemacht habe. Das Interesse von der Familie oder von engen Freunden ist, du hast ein tolles Wochenende gehabt, hast du ein Erlebnis gehabt.
Kommst
der Vereinskamerad will dann wissen, na, bist du eine Stunde geschwommen, du schwimmst doch sonst 50 Minuten, habe ich schon schlechte Laune.
Ja, ja.
Nerv mich doch nicht, Alter.
Ja, ja.
Ist doch scheißegal, was ich schwimme.
Ja,
und, wenn ich eine Stunde 20 schwimme, weil ich mich verschluckt habe, ist doch auch völlig egal.
Das ist das Schöne an dem Ding, das war das Schöne an Trondheim Oslo.
Genau.
Das war das war übrigens nicht so in Köln letztes Jahr, weil da einfach die Strecke, die Radstrecke blöd war. Ne?
Okay.
Also die hatten, glaube ich, auch ein bisschen Pech, dass eine Parallelveranstaltung in der Innenstadt war. Normalerweise führt die auch da am Dom irgendwo vorbei. Da kommst du dann schon, wenn dann die Strecke dich wenigstens nicht belohnt und du hast einen schlechten Tag und dir geht's nicht gut. Das war dann schon, da hatte ich dann schlechte Laune im Ziel. Also das heißt, ich kenne das auch, mit schlechter Laune ins Ziel zu kommen, unabhängig von der Leistung, ne? Wo man sagt, okay, und da hat halt alles gestimmt. Alles.
Aber da ich ja noch gar keinen Erfahrungsbericht, ich wirklich in der ganzen Zeit, in dem ich Triathlon mache, und das ist ja schon peinlich, dass ich gar nicht bei einem der ältesten Triathlon jemals gestartet bin, bin ich jetzt leicht angefixt. Und dann hast du schon erreicht, was du erreichen solltest.
Mein Gedanke war, das wäre, also auch, ich weiß ja, dass du unbedingt sagst, naja, halben Ironman, keine halben Sachen, lieber eine ganze Distanz, ne? Aber ich hab so das Gefühl gehabt, das könnte dir auch gefallen. Du würdest dich da auch die Berge hochquälen, würdest dich freuen, wie schön das da oben ist. Oben hat diese ein Ghetto-Blaster mit Heavy-Metal-Musik, als du dann am Gipfel ankamst.
Bestimmt. Aber deswegen sage ich dir das jetzt, deswegen habe ich dir auch zugehört und auch gerne zugehört, denn der Bericht ist so, wie er ist. Ich finde, das hat jetzt ein bisschen Lust drauf gemacht. Und wenn der Veranstalter da seit 1983 einen guten Job macht, jetzt ist er aber gut mit Schleimscheißerei, dann hat er das verdient, hier erwähnt zu werden. Und von daher Daumen hoch.
Gut.
Und auch vielen Dank für die Idee, es hier zu teilen. Und sicherlich, klar, wir haben auch Leute, die keinen Triathlon machen, die unseren Podcast verfolgen, aber
die haben zumindest was über Camping gelernt.
Ja, dann freuen sich die Leute aus dem Allgäu, dass sie jetzt von den Hannoveranern den Credit kriegen, wie schön ihre Landschaft ist. Punkt.
Ja, dann vielleicht ist das ja doch noch eine Variante, dass wir uns da mal treffen nächstes Jahr.
Na, ich wäre ja eher so ein Thema, du gehst mit mir nach Lanzarote, ich gehe mit dir dann nach zum Allgäu.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das so ein Tauschgeschäft werden muss.
Okay.
Wir gucken mal.
Ingo, was haben wir denn noch so an Fragen, die wir kurz beantworten wollen? Ich glaube, viel haben wir nicht.
Haben wir das komplett vergessen
jetzt.
Genau, ich habe ein paar zwei, drei Fragen, genau. Ich habe beziehungsweise 2 nur.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch loswerden. Für alle Element Room Kunden, dass da jetzt das Kartenupdate endlich kam. Aha. Und das ist in der Element Rome hat ja so ein bisschen das die Problematik, dass ja das durch das ganze Rerouting und durch die sehr detaillierten Karten, wo du auch siehst, ob der Schotterweg asphaltiert ist oder nicht, das habe ich schon mal erzählt, so mit gestrichelten Linien und dann werden die gelb und asphaltiert. Das heißt, es ist ein sehr umfangreiches Kartenmaterial und Deutschland waren halt 1,14 Gigabyte, Frankreich waren 900 Megabyte. Und die Schweiz ist dann nochmal 200-300 Megabyte oder irgendwas und dann war das Ding voll oder du hast im schlimmsten Fall die Schweiz gar nicht draufgekriegt. Und jetzt haben sie es netterweise so gemacht, dass sie die großen Länder wie Frankreich und Schweiz aufgeteilt haben in Bundesländer, sodass wenn du im Dreiländereck unterwegs bist, auch, was weiß ich, dann suchst du dir halt Bayern, Baden-Württemberg, was auch immer da alles unten ist, aus, lädst das auf deinen Roam, nimmst noch die Schweiz dazu und nimmst von Frankreich halt nur den Teil von Straßburg dazu und hast dann immer noch genug Platz.
Prima.
Wobei ich auch sagen muss, ich hatte jetzt Deutschland, Österreich und Spanien zum Beispiel drauf. Also das ist jetzt nicht so, dass man zu wenig Platz hat, aber es ist so, für so Leute, die in solchen Regionen unterwegs sind, ist das ein wichtiges Update.
Da habe ich auch einen guten Eingrätscher. Rede das bitte zu Ende, aber
nee, das wollte ich
zum nächsten Thema gesagt, gehen, da hätte ich einen Eingrätscher gleich noch.
Genau, ihr müsst das Update, wie gesagt, das geht über die App einfach machen oder ihr könnt über WLAN auch auf dem Gerät das selber auswählen. Ist, wenn ihr da irgendwo, die haben jetzt noch ein zweites Update hinterher geschoben, deswegen wird man wohl in dieses Problem nicht mehr reinlaufen, aber ich bin in ein kleines Problem reingelaufen nach dem Update, dass er mir nur 1,3 Gigabyte angezeigt hat, obwohl ich keine Karten mehr in der App installiert hatte. Gab es einen Trick, den verrate ich euch nicht, aber wenn ihr mal das Gerät an den Computer anschließt, am Windows taucht er dann sofort im Explorer auf und beim Mac muss man eine App runterladen, die nennt sich Android File Transfer. Mhm. Wenn man die auf einem Rechner runtergeladen hat, ist irgendwie eine Freeware, dann kommt man auch auf das Gerät drauf und den Ordner Maps, der ist jetzt gar nicht so wichtig. Der baut sich auch wieder neu auf, wenn man den mal gelöscht hat. Also da habe ich dann den Ordner Maps weggemacht und das Gerät neu gestartet. Dann hatte ich auch meine 2,4 Gigabyte oder irgendwas, wo ich dann Karten drauf laden konnte. Aber ich glaube, mit dem neuen Update ist das Problem eh behoben.
Dann könnte ich da kurz eingrätschen. Das habe ich gar nicht in die Notes gemacht. Aber ich hatte letzte Woche die Firma Garmin am Telefon.
Ja.
Ich grüße hier mit dem lieben Fabian, der mich mal angerufen hat. Und viele wissen das ja, der Ingo nutzt Wahoo-Geräte als Navigationsgeräte und kein Garmin, nur mal zum Testen halt, um berichten. Und umgekehrt ist es bei mir, ich benutze keine Wahoo-Geräte, ich benutze Garmin-Geräte. Von daher ist das eine ganz gute Arbeitsteilung bei uns. Und dann hatte ich den Fabian von Garmin dran und den grüße ich hier mit auf diesem Weg. Der hört auch unsere Podcast gerne im Auto. Fand das alles gut, hätte aber so den Eindruck, dass vielleicht Garmin ein paar Sachen schlechter bei wegkommen bei uns und so ist es gar nicht gemeint, es kommt nicht einer besser oder schlechter bei weg, es sind unsere Erfahrungen, die wir machen und wir werden von keiner Firma für irgendeine Aussage bezahlt oder bestochen oder wie auch immer und ich benutze auch gerne mein Garmin und dann hatte er mir gesagt, ja Mensch, denn du hast da so viele Probleme gehabt, du hast im Podcast erzählt, dass du mobil nicht ganz schnell die Strecken von Komoot da drauf kriegst, da haben viele von euch schon drauf reagiert. Mir gesagt, es gibt ja eine IQ-App auf dem Garmin, wo du dann mit Komoot verbinden kannst. Und jetzt kann ich live berichten von meiner Erfahrung, weil ich ja diese Gravel-Strecke geplant habe. Wen darf ich machen, ne?
Ja, ja.
Ja, dann habe ich live die Strecke bei Komoot geplant, wie ich das mache. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt ist ja der super Moment, es mal mit einer neuen Version zu fangen, weil alle immer sagen, wie einfach das ist, auch beim Garmin das ohne Kabel am PC zu übertragen. Und dann kann ich euch sagen, wie blöd ich bin, sage ich ganz genau offen hier. Ich habe die Strecke bei Komoot geplant, nehme meinen Garmin 1030 in die Hand, gehe auf IQ-Apps und will Komoot installieren, weil ich ja so blöd bin. Ich habe mich nicht vorher damit beschäftigt. Ich habe kein YouTube, nichts gelesen, keine Anleitung gelesen, habe intuitiv das Gerät genommen und wollte die installieren. Und ja, dann wurde mir das nicht angeboten zum Installieren. Ich sage, Mensch, ist ja doof. Ist ja wie, wenn ich mein Handy nehme und sage, ich möchte die Komoot-App installieren. Also konnte ich die IQ-App nicht installieren. Und das sind so Erfahrungen, die sicherlich viele von euch auch machen und andere, die es schon gemacht haben, die lachen mich jetzt aus. Ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt. Ich wollte jetzt mobil die Strecke von Komoot mit Gewalt auf meinen Garmin übertragen, ohne Kabel. Und dann habe ich gemerkt, okay, damit komme ich nicht weiter. Und am Ende des Tages war es dann so durch Try and Error, dass du die Garmin Connect App aufmachen musst, in der Garmin Connect App dann eine IQ App runterladen musst. Genau. Die heißt dann, ja, du sagst genau. merkst du, dass ich diesen Gedankengang total dämlich finde. Ich will keine Garmin Connect App aufmachen müssen und eine EIQ App runterladen, sondern ich möchte einfach nur die App auf meinem Telefon installieren und der Rest muss von alleine funktionieren. Ich will das nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, da war mein Gedankenfehler. Ich hätte von hinten rum gedacht, ich sage auf meinem Garmin, ich will die Komoot App haben und hätte von meiner Welt gedacht, und das ist ja vielleicht auch mal interessant, wenn das ein Softwareentwickler hört, dass dann im Prinzip das Telefon die App nachschiebt. Ja. Also so automatisch, so nicht.
Man nutzt die Internetverbindung vom Telefon.
Man nutzt die Internetverbindung vom Telefon und sagt, so, jetzt installiere ich jetzt auf. Das ist nicht schlimm. Ich habe es rausgekriegt, aber mein Gedankengang ohne Anleitung lesen wäre ein anderer Weg gewesen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, diese Garmin Connect App aufzumachen. Jetzt habe ich das so gemacht, habe die IQ App runtergenommen, habe das dann aufs Gerät gepackt und jetzt kommen aber folgende Sachen, die wirklich, das muss man wissen. Als nicht Unbegabter mit allen Passwörtern eingeben und etc., was man alles so machen muss, habe ich dafür 20 Minuten gebraucht. Und das war schnell. Das ging nicht in 5 Minuten. Bis ich alles eingerichtet hatte, bis alles automatisch läuft, ist zumindest zeitlich ein Fenster von 20 Minuten reingegangen. Jetzt ist die Sache safe. Jetzt habe ich das getestet, jetzt plane ich eine Strecke bei Komoot, die ist sofort bei Garmin. Alles ist safe. Also jetzt bin ich auch in der glücklichen Situation, dass ich diese Umgebung habe, die easy ist.
Ja.
Wollte nur noch kundtun, der Weg, bis dann alles reibungslos funktioniert, ist nicht in 2 Minuten erledigt.
Und
gar nicht, wenn man ein neuer Kunde ist, der diese Geräte gar nicht sofort durchschaut und beherrscht.
Dauert aber mit 20 Minuten hast du mich ja eingeholt. Ich habe das ja im Urlaub gemacht, habe ich ja auch schon erzählt. Bei mir hat es 1 Stunde gedauert, weil bei mir dieses... Du musstest auch in der Connect-App dich nochmal autorisieren bei
alles.
Genau. Dieses Fenster kam bei mir nicht.
Okay.
Und ich habe probiert. Es gibt auch eine Connect-IQ-App von Garmin, die habe ich dann wieder weggelöscht, damit ich dachte, und es hat dann irgendwann hat's geklappt, ich weiß aber nicht warum. Jetzt, das ist aber auch Garmin tatsächlich.
Aber jetzt zu den positiven Sachen. Das kann ich dir jetzt auch sagen. Es wäre jetzt nicht mehr die Situation, wir machen eine neue Strecke auf Komoot, schnell auf dem Telefon, planen das, wo der Wahoo-User definitiv überlegen ist. Jetzt bin ich auch in der Situation, kann ich ja auch sagen, nach dem Setup, dass ich plane kurz was bei Komoot, packe es einfach sofort auf den Garmin-Streckensache. Und was mir richtig, richtig gut gefallen hat, deswegen auch das wieder Positive an der Sache ist, ich möchte definitiv die Strecke offline auf meinem Garmin haben.
Ja.
Dass definitiv, nachdem der Prozess gelaufen ist, möchte ich mein Telefon ausschalten. Also zumindest nicht abhängig sein von einer Verbindung zwischen Telefon und 1030. Und da hatte ich Sorge, dass man im Prinzip diese Verbindung aufrechterhalten muss. Und dann gibt es da, fand ich super, im 1030 genau die Frage, möchtest du diese Karte offline haben?
Das haben sie jetzt gerade neu erst.
Und finde ich super. Deswegen gibt es auch, es gibt auch immer die positiven Sachen und nicht nur irgendwas, was uns stört, sondern auch das, was gut ist. Das heißt, nachdem ich das alles gemacht habe, brauchst du dein Telefon nicht mehr. Dann gehst du ganz klassisch, die Garmin-User wissen das, du gehst auf deine Strecken, gespeicherte Strecken und dann findest du in den gespeicherten Strecken auch die Strecke, die du ursprünglich bei Komoot am Telefon oder am PC gespeichert hast. Ja. War nur, weil du das eben mit Rome sagst, ein Erfahrungsbericht und
Ist hochinteressant. Also das
gedacht,
ist
nutze ich rein. Also bin ich jetzt relativ zufrieden
mit. Deckt sich ja mit meiner Erfahrung, dass einfach diese Einrichtung nicht so zack, zack, zack geht, weil das ist ja halt bei Wahoo der große Vorteil. App rein, Wahoo verbinden, fertig. Offline-Strecken hast du dann auch natürlich sofort. Und bei Wahoo hast du tatsächlich noch einen kleinen Vorteil, wenn du in dem WLAN bist, wo du bist, dann synchronisiert er alle Strecken, die du geplant hast, auf das Gerät. Aber es ist, wie gesagt.
Aber nachdem die Einrichtung geklappt ist, hätte ich jetzt, glaube ich, das Gefühl, ich hätte keinen technischen Nachteil gegenüber Wahoo.
Und Komoot hat aber den Mähdrescher nicht vorbeigeschickt, um dir die stacheligen Weg wieder frei zu machen.
Das ist tatsächlich eine Sache. Das wäre ein Wunsch. Wir müssen irgendwann die Typen von, oder das ist beleidigend, das meinte ich nicht, aber Leute, die richtig Ahnung von OpenStreetMap haben, die müssen hierher kommen. Ich möchte die einladen, die kriegen eine Hotelübernachtung von mir bezahlt, die sollen bitte im Podcast kommen, vielleicht auch jemand, der da was zu sagen hat bei OpenStreetMap, weil der nächste Punkt ist, jetzt wäre der Punkt gewesen, und das scheitert ein bisschen an meinem Know-how jetzt, weil ich nicht mich einarbeiten kann, wie kann ich jetzt Komoot sagen, hey Leute, das, was ihr mir da vorgeschlagen habt, das sind stachelige Büsche, da kann ich nicht langfahren. Weil ich habe mir schon die Beine zerkratzt, das möchte ich der Welt
schon. Aber der Witz ist ja wahrscheinlich, dass diese stacheligen Büsche im Winter da nicht sind, dann kannst du da wieder langfahren.
Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ist es ja so, ich muss es doch mitteilen, dass es nicht fahrbar ist. Was soll ich denn jetzt machen?
Aber es ist tatsächlich so, das habe ich bei mir in der Gegend, da auch Gronsberg, wo ich rumfahre, es ist manchmal saisonal, wenn das Gras so hoch steht, kommst du da nicht durch und im Winter ist das der beste Weg der Welt.
Tatsächlich. Gut, tatsächlich, aber das ist dann eine Frage und ich würde es dann in einen anderen Podcast legen, ja. Aber das ist ein Wunsch von mir, wenn ich einen Wunsch äußern kann. Der nächste Step der Community, was Gutes zu tun, ist die Strecken, wo ich dann merke, das geht nicht, Leute. Ja, ja. Das muss ich dann auch irgendwo mal als Feedback geben, dass da kein Weg ist. Der ist zwar theoretisch ein Weg, aber wenn ich dir sage, ich muss mein Rad über die Büsche tragen und das mehr als 50 Meter, dann muss man das irgendwo mal mitteilen, dass das nicht geht.
Also was noch ganz interessant ist, wenn wir schon mal bei Komoot sind, die haben jetzt gerade eine neue App rausgebracht, Version 10. Auf dem iOS oder was auch immer. Ich habe sie auf dem Computer noch gar nicht angeguckt. Die haben jetzt irgendwie gerade hochauflösende HD-Karten, die noch schneller reagieren und so weiter ausgebaut. Das kannst du dir mal angucken auf deinem iPhone. Also die haben jetzt nochmal wirklich die Karten und du kannst nochmal mehr reinzoomen. Du siehst, wo Häuser stehen und sowas. Das ist ganz cool. Also sie arbeiten da im Hintergrund scheinbar auch noch an besseren Kartenmaterial.
Lass uns bitte noch Notizen machen, uns beide, dass wir da nochmal für sorgen, dass wir da im Winter die Gäste einladen. Ich denke, also mein Wunsch wäre es.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden
das
Fall.
Ist eine, das ist eine, also auf einer großen Wunschliste, wo ich mich sehr freuen würde.
Ja, ja, kurz zu den zwei Feedback-Sachen, die wir noch haben, die ich auch schon teilweise bei YouTube beantwortet habe in den Kommentaren, aber selber nicht so deine Meinung da nochmal zuhören wollte.
Okay.
Und zwar gibt es hier diese Thule Outrider, gibt es wahrscheinlich auch von anderen Firmen, wo man seine Gabel. Also es geht um den Transport des Fahrrades auf dem Dach, wo du ganz
stimmt,
klar gesagt hast.
Da gab es viel Feedback,
wo du gesagt
weil ich eine klare Aussage dazu habe.
Ganz klar geht gar nicht. Ja, und dann habe ich jetzt, oder würdest du nicht machen, sagen wir mal so. Dann hat ein Kunde geschrieben, ja, wenn ich jetzt mein Fahrrad mit der Gabel vorne einklinke und nur das Hinterrad dran bleibt und mache es da fest und mache das Fahrrad letztendlich über die Gabel und gar nicht am Rahmen fest und so weiter, und fahre mit dem Auto 90 km/h, wenn ich, das muss doch der Rahmen aushalten. Ich fahre doch manchmal auch 90 km/h bergab mit Schräglage und so weiter.
Den habe ich schon beantwortet bei YouTube.
Genau.
Aber da ist jetzt kann das vielleicht nochmal mündlich rübergeben, was meine Gedanken
sind. Und dann der nächste Punkt war noch, ja, die Profiteams haben ja auch die Räder auf dem Dach.
Mhm.
Und da ist jetzt, wer jetzt aus meinem Verständnis würde ich sagen, na, eigentlich hat er recht. Solange man nicht zu schnell fährt, dürfte das ja kein großes Problem für den Rahmen sein. Aber ich hab jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und du wirst ja schon Grund dafür haben, dass du sagst, du willst das gar nicht.
Ich verbiete hier niemandem etwas. Ich sage nur meine Meinung und Sichtweise der Dinge. Und ein Fahrrad aus Carbon ist was anderes wie ein Fahrrad aus Stahl und aus Alu. Gerade da ist der zündende Punkt. Und ich muss das sortieren. Das Fahrrad ist ja dafür da, dass es nicht eingespannt wird. Du sitzt auf dem Fahrrad und fährst bestimmungsgemäß mit dem Fahrrad. Und wenn du auf dem Fahrrad sitzt mit einem Gewicht und fährst mit 90 Sachen den Berg runter, weil das der konkrete Punkt ist, ich will nicht rechthaberisch sein, aber dann wirkt auf den Rahmen nirgendwo eine Klemmkraft, also eine Schelle, die um den Rahmen festgeht. Und auch keine feste, starre Verbindung an der Gabel. Das ist auch nicht der Fall und viele Leute wissen das ja auch. Auch die Hersteller gibt fast eigentlich offiziell kein Hersteller frei, den Hinterbau beim Carbonrad in den Home Trainer, in das Fitnessgerät einzuspannen. Dafür sind die Räder ja so, sind sie nicht konzipiert, dass wir das trotzdem tun. Das ist ja unser Ding. Der Hersteller befreit sich erstmal davon und sagt, okay, Gebe ich nicht frei. Und damit ist die Geschichte für den Hersteller.
Damit macht er sich aber auch natürlich leicht, um Garantieansprüche oder irgendwas
genau
zu vermeiden.
Und was ich jetzt für Konsequenzen ziehe, was ich noch für vertretbar und nicht vertretbar halte, das habe ich in ganz vielen Dingen im Leben, wo ich sage, okay, ich entscheide das trotzdem, weil ich ein mündiger Bürger bin, mache ich das trotzdem. Und dass das klar ist, ich fahre von zu Hause eine Distanz, wir hatten das als Beispiel, von unter 100 Kilometer zum Wettkampf und sage, du pass mal auf, ich bin mir allen bewusst, was ich tue und ich bin mir auch bewusst, dass es nicht gut für den Rahmen ist. Das weiß ich, habe ich alles verstanden. Ich mache es trotzdem, klemme es am Rahmen oder ich klemme es an der Gabel. Und dann kommen solche Sachen, wenn dann Thule, ich habe mit der Firma Thule gar nichts am Hut. Wenn die sagen, das geben wir auch noch frei, das interessiert die Firma des Carbonrahmens gar nichts, was die Firma Thule freigibt. Die Firma Thule sagt A, der Hersteller sagt B. Was machen wir denn jetzt aus der verklemmten Situation? Jetzt fahre ich diese 100 Kilometer und sage, ich tue das trotzdem, Ingo, ich weiß, was ich mache und dann ist mir auch egal, was du sagst, ich mache das oben drauf und dann fahre ich da mit 80 Sachen auf der Autobahn diese 100 Kilometer. Tatsächlich würde ich sagen, werde ich schwach, würde ich sagen, okay, ja, das, wenn man das vorsichtig alles macht, geht sowieso auf deine Kappe, was du da machst.
Ja.
Beschwer dich nicht, wenn der Rahmen kaputt ist oder irgendwo ist. Und dann würde ich auch sagen, das kann ich noch nachvollziehen. Wie gesagt, Klemmen am Rahmen, da bin ich sehr, da werde ich sehr panisch. Und da finde ich die Lösung sehr gut, was du vorgeschlagen hast. Vorderrad raus an der Gabel befestigen. So, dann habe ich den Punkt, wo der Schnellspanner ist und hinten fest, finde ich gut, nachvollziehbar. Die Erfahrung, wenn du auf der Autobahn die Leute rumnageln siehst, ist eine andere. Die Erfahrung ist so, da ist Herbert, der hat zwei Trekkingräder auf dem Dach und Herbert fährt mit seinem A6 mal schön 160 auf der Autobahn. Da muss schon Angst haben, dass der Korb von Muttis Rad abfliegt. Auf sowas habe ich null Bock.
Ja.
Und jetzt, wenn Herbert das mit dem, nehme ich als Beispiel, der arme Herbert, also der klassischerweise Seniorenbereich in so einem Sektor, der gar nichts mit Radsport am Tuch hat, der denkt dann, ja, ist ja alles super safe da oben.
Ja.
Dass dann irgendwann mal so eine Klingel oder ein Korb da durch die Autobahn fliegt, das passiert.
Ja, ja.
Und demnächst. Und wenn das der Rennradfahrer dann meint, ist doch alles safe da oben. Naja, ich kenne doch das. Du weißt das auch. Eigentlich wollte ich 80 fahren mit dem Anhänger, 100 gehen auch. 110 gehen vielleicht auch noch. Jetzt habe ich den Dachträger drauf. Naja, jetzt bin ich die letzten Kilometer schon 130 gefahren. 150 ist auch nicht mehr viel mehr als 130. Wann hört man denn irgendwann mal auf, diesen Wahnsinn, dass du nicht mit zwei Fahrrädern auf dem Dach mit 150 auf der Autobahn fährst? Ich will auch gar nichts belehren. Ich will nur nicht hören nachher, mein Rahmen ist kaputt, ich habe A, B, C und das ist ja kaputt, die Tränen sind da. Das kann ich
ja
auch nicht.
Optimale Lösung ist das Dach ja nie.
Genau.
Das muss man ja klar sagen, wenn es nicht anders geht, klar, aber eigentlich.
Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort zu den Profiteams, das ist, ich kann das nicht so gut artikulieren, aber was die Profiteams machen, die müssen 7 Fahrräder aufs Autodach machen, weil sie nicht ins Auto reinpassen. Und die müssen die natürlich wirklich schnell runternehmbar haben für in der Situation wenn jetzt bei der Tour de France das Rad ausgetauscht werden muss, dann hattest du mich gefragt, naja, ich könnte mir auch vorstellen, die fahren ja auch nie mehr als 50, 60. Da musste ich schmunzeln, nee, die fahren mal richtig 150 mit den Rädern auf dem Dach. Also genau umgekehrt ist das.
Aber ja, dann tatsächlich auf den Nebenstrecken oder weil hinter dem Feld, das ist ja nur bergab.
Diese Räder auf dem Autodach, wenn die zum Beispiel jetzt eine Bergabpassage haben, wo das Peloton dann auch mit 80 Sachen runterfährt, die werden...
Ja, vor allem also die seitlichen Fliehkräfte.
Genau, der Gegenteil ist der Fall. Also davon zu auszugehen, die fahren da mal so kuschelig mit 50 hinter dem Feld her, ja. Das
Entschuldige mal, erzähl mal weiter, ich höre dir zu.
Ingo muss ja ein bisschen verschnupft. Aber du hörst mich ja. Also die müssen natürlich, die Räder, die werden auch richtig belastet bei der Abfahrt oder auch bei den Transfers zwischen den Orten A zu Ort B. Da fahren die Profiteams auch nicht mit 100 oder 120, die fahren auch mit 150. Ihr solltet vielleicht nur im Hinterkopf behalten, das kann man sich doch nicht als Vorbild nehmen. Ein Profiteam, dem Materialschaden eigentlich fast egal ist, weil dann liefert die Firma Pinarello, die Firma Cervelo, die Firma Specialized, die liefern einfach genug Zeug.
Ja.
Und wenn die Rahmen kaputt geklemmt sind, weil Mechaniker XY da einen Fehler gemacht hat, c'est la vie, kommt der nächste Rahmen oben drauf. Das können wir uns als Hobbyathleten nicht als Vorbild nehmen, die ein teures Rad haben und das lieben und hegen, dass man dann das gleiche Verhältnis sieht, oh, die Profis machen das ja auch so und so und so. Die Profis fahren, das hatte ich als Beispiel geschrieben, die Profis fahren auch Reifen, wo sie Haftungsbefreiung unterschreiben müssen, das weiß ich von Conti, die werden unterschrieben. Sonst würden sie die Reifen nicht bekommen. Und dann das ist genau das Gleiche. Im Profizirkus sind andere Regeln als für Endkonsumer, für Privatkunden mit Haftung.
Mhm.
Und dann ist mir eine Sache eingefallen, das werden wir nie rauskriegen. Aber als du jetzt sagtest, welcher von Thomas, glaube ich, Geraint Thomas, der den gebrochenen Rahmen hatte, wo wir alle nicht so genau wissen, warum ist ein Rahmen eigentlich in der Mitte komplett durchgebrochen und wo ich dir noch sagte, meine Fresse, ist dir eigentlich klar, was da für Kräfte wirken müssen, dass so ein Rahmen sich in zwei Teile zerteilt, das halte ich ja schon fast für unmöglich. Ich habe schon so viele Sachen gesehen. Dann kam ein Beitrag von einem Kunden, der sagte, mein Rahmen ist komplett an der Seite an so einen Laternenpfahl genagelt und nicht gebrochen. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Das bringe ich jetzt nicht in Verbindung mit dem Träger, weil ich das gar nicht weiß, ob es so ist. Aber denkt noch mal drüber nach.
Ja, wer weiß.
Man weiß ja nie, ob so ein Rad mal auf dem Dach lange gewesen will. Eine falsche Klemmung und dann eine Sollbruchstelle gekriegt haben. Wir werden es nie erfahren. Und es ging mir nur, und dabei können wir es dann auch belassen, euch zu sagen, macht das nicht. Gibt es einen Ausweg, dass das Rad nicht auf dem Autodach transportiert wird, Carbonräder insbesondere, dann lasst es auch. Habt ihr den Ausweg nicht und sagt, ich muss jetzt eine Begründung dafür finden, dass ich das trotzdem tue. Mir privat ist es doch scheißegal.
Ja, ja. Und im Notfall halt, aber die Idee, das Rad sozusagen zu verpacken auf dem Dach, finde ich auch nicht doof.
Die finde ich, also ich will jetzt meine eigene Idee nicht als grandios bezeichnen.
Geht aber ja auch, genau.
Finde ich gut. Ja, ja. Ne, pack es doch lieber in eine Radtasche und pack dann die Tasche auf. Und ja, dann sind wir wieder safe. Damit es klar ist, da haben viele Leute drauf reagiert. Aber wenn man einen klaren Standpunkt hat, muss man das ertragen. Ich ertrage das.
Zweites Thema war der ICE 4, der ja jetzt Räder mittransportieren kann auch.
Bin ich raus, habe ich keine Ahnung von.
Und dann hat ein Kunde geschrieben, dass wohl auch ältere ICE nachgerüstet werden, wo man Räder mittransportieren kann. Ich habe nichts gefunden, ich habe keine Fotos von älteren Nachgerüsteten gesehen. Man sieht nur die Fotos vom ICE 4 im Netz, wenn man danach googelt, wo man sieht mit den Fahrradständern und so weiter, wie man das Fahrrad da reinstellen kann. Hab aber dann einfach mal in meiner Bahn-App reingeguckt. Hannover-München und München-Hannover ist irgendwie eine Strecke, wo Fahrräder mitgenommen werden kann. Das war mir so noch nicht bewusst. Und ich meine auch nicht, dass da nur die neuen ICEs fahren, sondern ich habe jetzt einfach mal so eine Suche gemacht jetzt von Tag heute. Heute war Mittwoch. Und dann kamen gleich drei ICEs hintereinander weg, die hätten mein Rad mitnehmen können. Also das heißt, da gibt es jetzt wohl scheinbar auch irgendwie einen Fortschritt, dass die ICEs wohl auch nachgerüstet werden nach und nach. Was ich dann noch rausgefunden habe, nach Frankfurt ging nicht, beziehungsweise da fährt man nach Fulda, das ist glaube ich auch die Münchenstrecke und dann muss man mit dem Regionalexpress weiter. Das wäre jetzt also die Geschichte, nehme ich mein Fahrrad mit zum Flughafen, mit dem Zug. Und Hannover-Berlin war der ICE jetzt gar nicht in der Auswahl. Da war nur IC und beim Intercity wusste man es ja, dass die Fahrräder mitnehmen. Aber das wollte ich jetzt nur noch mal hier auch erwähnt haben, weil wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Ich habe aber keine Bilder gefunden. Wenn einer mal so einen alten, nachgerüsteten ICE mitgefahren ist mit Fahrrädern, kann er vielleicht mal ein Foto schicken. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder auf welchen Strecken die fahren, das würde mich auch interessieren. Hannover-München ist ja zumindest schon mal was, wo man sagt, naja, wenn man da mal einen Geschäftstermin hat, kann man ja sein Rennrad mitnehmen. Das fände ich schon eine coole Sache. Gut, dann kommen wir zu unserem heute sehr kleinen Hauptthema mit den Reisezielen, wo wir gerne hinreisen, warum, wo wir es toll finden, wo wir es toll fanden, wo wir es toll finden werden vielleicht.
Ja, einfach nur ein Erfahrungsaustausch, damit es nicht zu genau heftig wird, weil da gibt es...
Also als erstes würde ich ja mal das Allgäu.
Das haben wir jetzt behandelt. Das Allgäu können wir jetzt abhaken.
Genau, also das
Allgäu ist erledigt.
Also ich würde ja mal drauf einziehen. Also ich habe so ein paar Reiseziele, die ich schon angefahren bin. Dann könnte man ja vielleicht ein bisschen dazu erzählen, warum man das gemacht hat. Und du hast ja auch so ein paar Reiseziele. Willst du vielleicht anfangen?
Ja, fang ich mal an. Ich würde grundsätzlich meine Reisen unterteilen wollen in die Vergangenheit. Trainingsorientierte Reiseziele.
Mhm.
Das ist, ich sag mal, bis ich so vielleicht 2022 war das noch so ein Thema. Danach ist das komplett rausgerutscht, interessiert mich nicht mehr. Jetzt will ich Erlebnisse haben. Ich möchte dahin reisen, wo es vielleicht, was wir vorhin angerissen haben, den Erlebnischarakter hat.
Mhm.
Die trainingsorientierten Sachen als wirklich Athlet, der noch was konnte, so sag ich mal von 18 bis vielleicht 23, 24. Da war dann klassischerweise das Trainingsjager auf Mallorca, was man dann so gemacht hat, was ich heutzutage auf gar keinen Fall mehr haben will in meinem Leben, diesen Stress, dieses Abzureißen, aber das hab ich halt gehabt und das war dann Mallorca und Lanzarote. Das waren meine Erfahrungen als wirklich Rad-Trainingslager,
okay,
wo dann ganz klar mit Plan und mit Trainer und mit Gruppe. Und
da war jetzt nichts mit Landschaft genießen.
Genau.
Das war einfach nur, aber war doch trotzdem toll, oder nicht?
Natürlich war das toll, weil in der Zeit war es sowieso toll, wenn du Hannover verlassen konntest. Also es war, es hätte jetzt auch jede andere Sache auf der Welt sein können. Es hätte auch Sardinien sein können, Korsika sein können. Aber nun war es Mallorca und Lanzarote. Das war natürlich toll, aber es war geprägt von dem verbissenen Gedanke, ich habe jetzt hier ein Trainingslager und so muss das ablaufen.
Okay.
Das heißt, da, das mache ich dann kurz, das war Mallorca und Lanzarote, die waren zu der Zeit angemessen und toll.
Das war
und
das Triathlon? Hat
auch Triathlon.
Okay, und wie war dann, ist das tatsächlich so, dieser Ablauf, da muss man ein Hotel haben mit 50 Meter Bahn oder 25 Meter Bahn?
Ganz klassisch, Pool. Wie viele Leute von euch das heutzutage kennen, die Trainingslager buchen, jetzt bin ich gar nicht mehr in der Szene drin, aber von früher kann ich euch das sagen, es ist ja, du brauchst gutes Essen, du brauchst eine gute Schwimmbahn, du bist im Prinzip die 14 Tage, die du da bist, reißt du halt also gigantische Mengen an Radkilometern ab und auch Schwimmkilometer.
Laufen
Ja, laufen nicht ganz so viel.
Okay.
Ne, weil das, da spielen die zwei Wochen gar nicht so einen riesen Punkt. Aber beim Radfahren ist natürlich klar, kriegst du in zwei Wochen eine Impfung von 1800 Radkilometer, das ist gut. Dann hast du eine richtige Impfung mal. Ne, ist ja klar. Und beim Schwimmen ist es ja so, es belastet dich nicht sehr. Laufen belastet dich schon sehr.
Aber das ist jetzt was du im Leben nicht mehr machen würdest wahrscheinlich.
Also wäre für mich völlig, also wir kommen dazu, dass wir, das ist ein guter Punkt, was wir jetzt für Urlaube machen und wie wir es jetzt unterscheiden. Aber das ist die Kategorie 1. Suche ich dieses Trainingslager, möchte ich das haben, weil ich mich wirklich leistungsmäßig verbessern will, dann finde ich nach wie vor Mallorca als gute Möglichkeit, weil es ja unendlich viele Reiseveranstalter geben, die dir die Möglichkeit geben, so ein Trainingslager zu buchen.
Schneller Flug.
Und Mallorca ist auch eine schöne Insel. Sie ist mir ein bisschen zu voll geworden. Das ist meine persönliche Meinung. Als jemand, der etwas mehr Geld zur Verfügung hat, finde ich tatsächlich, dass den Club La Santa, den ich selber schon vor zig Jahren erfahren habe, auf Lanzarote sehr gelungen. Ich habe jetzt sind wir bei den persönlichen Sachen, wir werden von denen ja nicht, das ist ja nur meine Meinung, ich bezeichne das immer als Sportknast, weil es liegt auf Lanzarote relativ auf der anderen Seite, wo Puerto del Carmen, wo der Flughafen ist und Playa Blanca und Costa Teguise auf der einen Seite und genau auf der anderen Seite, ganz abgelegen, ist dieser Club La Santa. Wenn ich konzentriert schwimmen will, wenn ich da mein Training machen will, all das, was ich beschrieben habe, finde ich das spitzenmäßig richtig gut. Die haben jetzt richtig nachgelegt mit Schwimmbahnen, also für den Schwimmer ein Traum. Unendlich viele 50 Meter Schwimmbahnen, du kannst da abreißen, was du willst. Sie haben sogar eine Tartanbahn für den Leichtathletik-Sache, wenn du da irgendwelche kleinen Laufeinheiten machen willst oder Laufschuh-ABC, Lauf-ABC. Alles das ist dort super. Trotzdem sage ich dazu, ich habe das Gefühl, ich bin im Sportknast, weil es so eine Art, ja, ich hatte schon gesagt, wie so ein Alcatraz für Sportler. Und es ist sehr preisintensiv, es ist sehr teuer, wollte ich sagen. Und das muss einem klar sein, das finde ich gut. Ich weiß, dass viele von denen jetzt nach andere Leute nach Fuerteventura gehen. Da gibt es, ich meine, der Club heißt Playitas, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber da habe ich keine persönlichen Erfahrungen mehr, weil das ist nach meiner aktiven Zeit auf mich zugekommen. Aber ich weiß, dass viele unserer Kunden dort sind und auch viele Freunde fahren dahin und finden das gut. Zu Fuerteventura kann ich dann noch was sagen, wenn ich zu den Inseln komme, die mich privat jetzt als Freizeitgestaltung interessieren. Das sind meine beiden Tipps, die ich hätte. Also wer ein bisschen Geld locker machen kann, hat das sicherere Wetter auf Lanzarote definitiv. Mallorca ist dann noch ein kleines Risiko mit den Sachen.
Ja gut, das ist aber auch wahrscheinlich eine Jahreszeitengeschichte, weil ich glaube, Lanzarote kannst du auch im Februar, Januar schon hinfliegen.
Lanzarote ist 365 Tage, okay. Und Mallorca ist natürlich klar, da kannst du
im Januar auch Glück haben, kann im Januar auch Pech haben. Ne?
Ja, aber ich habe doch tatsächlich auch mal einen Urlaub auf Mallorca verbracht mit Schnee.
Okay.
Auch im Frühjahr.
Ja, also da muss man auch schon wirklich Glück haben.
Ja, es gab 25 Jahre kein Schnee, Herr Miesen reist an, Schnee. Aber das ist Geschichte, deswegen kann ich da jetzt nicht mehr viel beisteuern, weil es mich auch nicht, also weil es mich auch
Aber abhört. Das sind jetzt Inseln, wo du nicht mehr hinfliegen würdest mit dem Fahrrad, mit deinem, also so wie wir es jetzt mit La Palma, wo was ja unsere Lieblingsinsel ist, können wir ja schon mal vorwegnehmen. Also das heißt, du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, ach, Olaf, Ingo, wollen wir mal nach Mallorca fliegen oder nach Lanzarote oder nach Fuerteventura?
Also Lanzarote schon, Mallorca never.
Okay.
Habe ich so abgeritten. Ich kenne jede Kurve mit Vornamen auf Mallorca. Ich habe so viele Inselrunden auf Mallorca gedreht. Das ist nicht, das soll nicht abwertend für Mallorca sein. No
aber
way. Es ist eine sehr schöne.
Du kennst das halt aus dem FF und hast kein, aber du kennst doch La Palma auch aus dem FF.
Und da ist genau der Unterschied. Und deswegen machen wir ja den Podcast. Jetzt bin ich ja geswitcht. Ich bin ja gar kein Athlet mehr. Ich bin gar kein Sportler mehr. Ich bin Genuss. Mensch, ich möchte Sachen aufsaugen, Spaß haben, genießen, Landschaft genießen und das kann ich natürlich auf dieser, deswegen, ich nenne sie jetzt mal diese Abenteuerinsel La Palma, da kann ich noch 20 Mal hinfliegen und habe Abenteuer und auch, ich habe euch ja minimal infiziert damit.
Die Frage ist aber, warum? Warum?
Ja, weil es eben keine klassische Insel ist, um ein Trainingslager zu machen, weil sie so bekloppt steil ist. Das würde dir jeder Trainer würde dir verbieten, dort Trainingslager zu machen, weil es geht entweder 20%, nicht 20, aber es geht ja ständig steil hoch, 15% ist ja wirklich schon ein Witz und dann wieder runter und du kannst ja gar nicht mal sagen, ich fahre mal so ein 100er Es geht gar nicht.
Hunderter sind immer gleich 2.500 bis 3.000 Höhenmeter.
Genau, wenn wir einen Hunderter auf La Palma machen, haben wir auch irgendwie 2.500, 3.000 Höhenmeter gemacht. Und dann, das ist also für sinnvolles Training die bekloppteste Insel.
Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt aus meiner Mallorca-Sicht, ich habe jetzt natürlich erst im höheren Alter angefangen, da mal Rad zu fahren, aber auch immer nur so im mit Familie hingeflogen und ich bin 2, 3, 4 Mal mit dem Rad ausgefahren. So ganz doof ist es auch nicht.
Nein, eine schöne, nein. Also
schon schön und auch schon, du hast da wirklich schöne Nebenstrecken und natürlich, eins ist ganz klar, ich fahre da genau wie auf La Palma nur in den Bergen rum.
Genau. Ich habe das ja auch gesagt, aber jetzt hast du auch selber die Antwort gegeben. Du fliegst nach La Palma mit Familie als Erlebnischarakter und genießt die Insel. Na, das ist eine ganz tolle Insel.
Ja.
Brauchen wir doch nicht besprechen. Aber La Palma ist eine andere Liga. Ja. Also die Kanaren grundsätzlich ist eine andere Liga. Das Wetter ist in der Regel immer super. Und ich kenne ja auch tatsächlich nur Lanzarote, Fuerteventura und La Palma. Gran Canaria kenne ich nur vom Hafen, weil ich da einmal gesegelt bin, sonst kenne ich Gran Canaria gar nicht und Teneriffa kenne ich auch nur vom Hörensagen, von daher kann ich da nichts zu beisteuern. Ich weiß, dass da viele Radfahrer sind, aber La Palma ist die Underdog-Insel. Sie ist nicht besonders lang, sie ist nicht besonders breit, aber sie ist extrem steil und sie hat halt 2400 Meter als höchsten Punkt und du kannst halt, das kann sicher jeder an den Haaren.
Ja, das ist natürlich halt schon alleine was.
Das ist ein Highlight.
Was du sonst im Winter gar nicht machen kannst, weil die Alpen voller Schnee liegen. Und es ist, was ich noch als Unterschied feststelle, so schön ich Mallorca Radfahren finde, ich bin unsicher, ob ich jetzt einfach für einen Radurlaub dahin fliegen würde ohne Familie, weil mit Familie fahre ich, was weiß ich, 3, 4, manchmal vielleicht auch mal 5 Stunden Rad, aber sonst den Rest des Tages machen wir irgendwas Schönes da, alles super. Und La Palma fahre ich ja wirklich explizit zum Radfahren hin und was ich tatsächlich als ganz großen Unterschied noch sehe, ist, dass La Palma, nach unserem Podcast wahrscheinlich nicht mehr, aber bisher immer relativ touristenarm noch war.
Das ist natürlich der Nachteil von
so einem Podcast. Da fliegen zwar so ein paar Touri-Bomber hin und in einem sitzen auch wir, aber es ist relativ, verläuft sich gut auf der Insel, viele wandern, dann gibt es ein paar Mountainbiker und es gibt, was weiß ich, vielleicht 10 Rennradfahrer auf der Insel, während wir da sind. Und das ist, und was natürlich La Palma auch noch auszeichnet, ist diese Nettigkeit der Autofahrer und diese Verkehrsarmut. Das heißt, wenn du so einen Pass hochfährst, dann hast du ab und zu mal, weiß nicht, also die La Palma Eingeborenen habe ich so auf der ganzen Welt noch nicht erlebt. Die fahren berghoch, wenn wir mit Zeitlupe da hochfahren, fahren die so lange hinter dir her, auch in Zeitlupe, bis sie irgendwie um die Kurve rum sind und wir vielleicht noch winken, fahrt vorbei und dann fahren die auf die ganz linke Spur, überholen dich. Leider machen das die Mietwagenfahrer aus Deutschland natürlich nicht so, aber das ist was ich natürlich auch jetzt, als ich in Südtirol war, so nicht erlebt habe. In Südtirol, die Italiener fahren alle so ein Stück an dir vorbei. Ne? Also das ist auch natürlich was, wo man sagt, okay, wie toll ist das da? Ne?
Ich hatte mal einen Kommentar gelesen zu unseren La Palma-Videos. Mann, da will ich nie wieder hin. Die Einheimischen haben oder die Busfahrer haben mich so bedrängt und so. Es gibt immer diese einmal Ausnahmesituation, die dann komplett hochgebauscht wird. Die verstehe ich auch.
Ja, das kann immer
jetzt
passieren.
Jetzt bin ich über 20 Mal auf La Palma gewesen und unterschreibe genau das, wie du es gesagt hast. Es ist
also spannend. Wir haben da vielleicht einen von 100, der scheiße fährt, Entschuldigung, und nicht 20 von 100. Also wir haben einfach das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mathematisch, wie du es sehen musst. Ne? Das, okay.
Aber also La Palma ist halt eine Abenteuerinsel, hat mit Trainingslager überhaupt nichts zu tun, ist totaler Quatsch.
Ja.
Der Vorteil, warum dort wenige Radfahrer sind oder Rennradfahrer, weil die Insel zu anstrengend ist durch ihre Topografie. Deswegen hast du wenig Rennradfahrer. Das Gute an den Mountainbikern, das ist ja eine sehr beliebte Mountainbike-Insel La Palma,
genau,
dass die Mountainbiker du ja auch gar nicht siehst, weil die fahren die Lavaberge runter. Das heißt, du kommst mit denen auch nicht in Berührung. Und für Mountainbiker, die den Berg runterfahren, die werden ja fast alle hochgeschattelt und fahren dann runter, also Downhiller. Das verteilt sich, also es ist ja nicht, dass da 5000 Downhill-Biker am Tag runterfahren, also da ist ein Bikepark in den Alpen ja.
Ich war ja auch schon mit der Familie auf La Palma, du auch wenn du wanderst da, das sind ganz tolle Wanderwege und es verläuft sich trotzdem, es ist halt auch was anderes als in den Alpen auf den beliebten Wanderwegen, also da.
Es ist eine richtige Abenteuerinsel, so nenne ich sie, und dann kann man da Paragliden machen, wenn man das möchte, oder mal als Tandem-Paragliden machen will. Wandern ist, das ist die Insel für Wanderer. Das heißt, wenn man in dem Flugzeug sitzt, dann ist, denke ich mal, 80% der Leute, die im Flieger sitzen, sind Wanderer. Und wenn du nach Mallorca fliegst, sind halt 80% der Leute, die an den Strand wollen.
Ja.
Damit kann man das schon mal so ein bisschen trennen. Und das ist auch der Unterschied zwischen den Leuten, die nach Fuerteventura oder Lanzarote fliegen. Da sind 80% der Leute, die den Strandurlaub machen wollen. Die fliegen nicht nach La Palma, weil gehst du mal eben von deinem Haus zum Strand runter, hast du 150 Höhenmeter zu machen, da hat ja keiner Bock drauf. Das ist ja viel zu anstrengend. Ja. Zum Strand geht man ja höchstens 200 Meter.
Das muss man auch
Meter.
Sagen, man muss natürlich da auch irgendwie mit dem Mietwagen und sonst wie, du hast da relativ lange Wege, um mal eben ins Tal zu fahren, ist mal eine halbe Stunde weg.
Und das hat sich auch geändert. Ich genieße das, das hast du ja auch schon mal gesagt, kein Hotel zu haben. Von Hotels bin ja auch beruflich und du auch mit Hotels genug beschäftigt. Wenn ich das vermeiden kann, vermeide ich auch gerne Hotels. Hast jetzt auch berichtet, als du in Südtirol warst, dass du ein Ferienhaus gemietet hast. Ich habe schon berichtet, wie gern ich Camping mache. Diese ganze Hotelwelt, die habe ich den Rest des Lebens. Also die habe ich, was wir alles so mäßig geschäftmäßig reisen müssen, immer notgedrungen in Hotels gehen müssen. Mein Horror ist tatsächlich an Position 7 mit dem Teller in der Hand vorm Buffet stehen. Also da gehen bei mir alle Lichter an, das will ich nicht, um Gottes Willen. Und dann auch noch, guck mal hier, die haben nicht genug nachgelegt oder der Orangensaft ist nicht frisch gepresst und diese Gespräche gehen mir ganz dolle auf die Nerven. Ich möchte abends gut essen gehen.
Okay.
Und mich selber als mündiger Bürger irgendwo einquartieren und sagen, das Frühstück mache ich so, wie ich es will und wenn mir das abends da nicht gefällt, dann gehe ich dahin. Also diese Freiheit, das glaube ich, der ist ein ganz entscheidender Punkt von La Palma. Wir gehen da fast jeden Abend gut essen und das ist auch ein wichtiger Punkt. La Palma ist auch eine Gourmet-Insel, das heißt, es gibt für nicht teures Geld, ganz ja, wichtig, für nicht ja, ja. teures Geld eine Qualität an Restaurants, die sich gewaschen hat.
Ja.
Ja. Ja, damit wäre es aber auch eigentlich, ich will es jetzt gar nicht weit aufbauschen.
Und, ne? Die Frage ist noch, was gibt es für weitere Ziele, wo man mit dem Rennrad mal gewesen sein muss oder wo du schon gewesen bist?
Ja gut, dann habe ich auch, das ist aber reine Urlaubssachen, ich war in Neuseeland und ich war in Kanada. Und
auch mit Rad?
Auch mit Rad,
okay.
Aber das in Neuseeland war das Rad da nicht das Thema, da war Neuseeland das Thema,
okay.
nicht das Rad, das habe ich nicht mitgenommen, habe ich da gemietet. Weil das am weit entfernteste Ziel, wo ich war. In Kanada habe ich das gemacht, da hatte ich mir ein RV gemietet mit dem Fahrrad, das ich von Deutschland mitgenommen hatte, also RV Wohnmobil, ne? Das ist dieses große Ding. Und bin dann 3 oder 4 Wochen vorher durch Kanada gefahren, bis Alaska hoch und bin dann zum Ironman in Kanada gefahren. Das war auch noch eine schöne Sache, wo ich da ein bisschen gefahren bin. Da hätte ich Ja, wenn ich eine Anekdote noch erzählen soll, sonst nehme ich mich mit Anekdoten zurück.
Ja, alles gut.
Ich bin in Calgary gelandet mit meiner Partnerin damals und wir hatten ein RV gemietet und ich hatte das Rennrad mit drin für den Triathlon. Und dann sind wir ein bisschen durch die Rockies gefahren und dann sind wir nach Banff gekommen auf dem Campingplatz. Jetzt das kann ich erzählen. Und dann laufen die da mit Waffen rum. Auf dem Campingplatz und du denkst schon so, wow, du bist in Nordamerika, die sind krass drauf. Habe ich mir gar keinen Kopf gemacht, warum die da mit Waffen rumlaufen.
Okay.
Ich nehme natürlich
in der freien Natur.
In der freien Natur.
Erwartest du jetzt auch nicht irgendwie Terroristen, die da.
Gar nicht. Und habe ich mein Rennrad genommen und gesagt, hier, ich muss eine schöne Rennradtour machen. So, und dann habe ich mein Rennrad genommen und bin durch die ganzen wilden Berge gefahren, weil ich hatte ja demnächst auch noch einen Ironman, also ein bisschen Radtraining, auch ganz gut. Freue mich und dann habe ich tatsächlich damals einen Moose gesehen, also einen Elch und habe ein paar normale, weiß nicht mehr, was das alles für Hirschsorten oder wie die dann waren, habe also ein Wildlife erlebt beim Fahren, war ganz geflasht und komme zurück. Zum Campingplatz und war dann, weiß ich noch wie heute, ich war duschen und habe dann natürlich ganz normal geduscht mit Duschgel, wie man das in Deutschland so macht. Und das hat ja sehr parfümiert, ne, was man dann so nimmt meistens, ist ja nicht nur Kernseife. Und komme dann aus der Dusche raus, dann haut mich einer an und sagt, kannst du das nicht lassen mit diesem parfümierten Zeug? Ne, wir haben jetzt ja hier schon ein riesen Bärenproblem und du mit deinem süßen Zeug lookst dir noch an. Ich sag, wie, was für ein Bärenproblem? Und er hat mir dann aufgedacht, ja, also bitte nicht mit süßen Sachen duschen und räum das mal alles weg. Oder hast du nicht gesehen, dass hier alle mit großen Gewehren rumlaufen? Weil wir gerade ein Bärenproblem haben. Also nicht Grizzly-Problem, sondern diese Schwarzbären. Und dann ist mir so, dass irgendwie so rattert. Also dann kam halt so 30 Sekunden später in meinem Kopf, aha, es gibt ein Bärenproblem. Deswegen haben die hier die ganzen Knarren und laufen hier Patrouille. Und ja, es muss wirklich ein Bärenproblem sein, wenn ich auch schon nicht mit süßem Zeug duschen sollte. Aha, ja. Und dann habe ich natürlich gewusst, dass ich gerade eine 5 Stunden Radtour gemacht habe, ganz alleine in den Bergen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Entschuldigung, das habe ich halt nicht gewusst. Und haben wir uns dann, war alles wieder beruhigt. Aber dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja, ich war gerade auf einer schönen langen Radtour. Und er so, bist du irre? Ist nichts passiert, ich lebe bekanntermaßen. Und
ach du Scheiße.
Naja, aber das sind so Sachen, wenn man halt unerfahren ist und dann einfach sagt, ja, andere Länder, andere Sitten. Man sollte sich vielleicht mal informieren, wo man hinreist. Ansonsten habe ich keine weiteren Raderfahrungen gemacht, wo ich sagte, da bin ich mal hin als Radreise. Oder, dann habe ich natürlich mit dir zusammen die Erfahrung gemacht in Norwegen, was auch ein Urlaub tatsächlich dann am minimalsten war. Ja. Du bist spät angereist.
Die Trondheim-Oslo-Rennen, in Anführungsstrichen Rennen, was wir gefahren sind. Aber
war auch ein Erlebnis. Ne? Und da ging es bei Trondheim-Oslo ja eigentlich auch um das Erlebnis und war eine Woche vorher beim Vätternsee-Rundfahrt in Schweden und das war auch ein Erlebnis.
Aber das ist ja eher wie so Wettkampf, wie Allgäu, da fährt man mal hin, macht das und fährt wieder weg. Das ist jetzt nicht, wo man hinfährt oder zumindest wir noch nicht hingefahren sind, um da jetzt mal eine Woche Radurlaub zu machen.
Genau, und das, was das Ende von diesem Monolog von La Palma, jetzt haben wir das so oft gesagt, ihr seid total genervt, aber wenn ihr über Ingo und Dan was erfahren wollt, wir fliegen da gerne hin, wir sind dann nicht gelangweilt und die Insel ist tatsächlich wesentlich kleiner als Mallorca, die Balearen.
Kam auch schon ein Kunde, der sich dafür, also oder Zuhörer, der eine E-Mail geschrieben hat, wie fliegten ihr da direkt hin, weil er keinen Direktflug gefunden hat.
Ich habe mal einen ganz grausamen Urlaub gemacht, einen Familienurlaub auf Ibiza. Die Kinder fanden das super, da sind wir in so einen TUI-Club geflogen nach Ibiza und das ist ja gar nicht meine Welt. Ja. Das war für die Familie toll, für mich war das gar nichts und dann habe ich mir einmal einen Tag ein Rad gemietet auf Ibiza und bin eine Runde, kann man bestimmt noch bei Strava finden, eine Runde Ibiza gefahren. Das waren dann auch irgendwie 130 bis 160 Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Umrundung von Ibiza. Und da ist genau ganz klar, da fahre ich never ever nochmal hin. Und so schön auch Ibiza sein mag, aber wäre ich jetzt nochmal 17 bis 20 und müsste da rumraven in der Disco, wäre es bestimmt cool zum Radfahren, der letzte Scheiß. Okay. Entschuldigung.
Ja, Ibiza war ich auch mal.
Fand ich nicht gut.
So. War wenig fand Berge, ich, nicht, keine hohen Berge.
Fand ich nicht gut und ich wollte da mich entschuldigen für das Wort, was ich gerade gesagt habe. Ich fand es nicht so, dass ich das in jedem Fall nochmal buchen würde. Ja. Dann würde ich lieber wieder Mallorca nehmen. Dazu könnte ich halt auch, wie gesagt, nur meine private Meinung beisteuern. Und von Lanzarote kriege ich nicht genug. Fuerteventura und Lanzarote, zu La Palma könnte ich nie genug kriegen. Fuerteventura und Lanzarote kann man kurz abhaken. Lanzarote kann ich auch jedem empfehlen als Erlebnisurlaub, weil die Landschaft sehr krass ist. Also wer so eine knallharte Lavalandschaft erleben will, 7 Tage Radurlaub auf Lanzarote ohne Trainingslager ist auch völlig okay. Mhm. Das würde ich dann vielleicht nicht im Club La Santa machen, sondern eher Puerto del Carmen, Costa Teguise, Playa Blanca würde ich nicht empfehlen, das ist also weg vom Schuss. Das ist schon toll und sag ich mal, das ist auch sehr bergig, Lanzarote im Norden, das wäre auch noch eine Reise wert. Für 2 Wochen wäre es vielleicht ein bisschen zu langweilig. Fuerteventura, um es noch abzuschließen, war ich einmal mit der Familie, da waren wir nicht in Playitas, da waren wir im Norden, in Coralejo. Hat mir auch nicht gefallen, das war tatsächlich, ich erzähle so, wie es ist, ich hatte meinen Radkoffer nicht ausgepackt.
Okay.
Vom Flughafen.
Landschaftlich nicht gefallen.
Genau. Und da treffe ich viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, der Dan, was erzählt der für einen Quatsch? Ich bin da doch ein ganz großer Fan. Wir sind gelandet in Fuerteventura und dann sind wir nicht in den Süden gefahren mit dem Mietwagen, sondern ich hatte den Koffer eingepackt ins Auto. Wir sind nach Coralejo gefahren im Norden und ich hatte mir dann so die Landschaft angeguckt in Fuerteventura und bin natürlich ein verwöhntes Kind. Viel La Palma und viel Lanzarote gewesen und dann siehst du dieser immense Wind und flach und dann kommt dieser lange Sandstrand, der für Kitesurfer super ist, aber eben für mich total abtörend war und da ist meine Frau immer noch sauer auf mich, dass ich den Radkoffer gar nicht ausgepackt habe, weil dann habe ich umgeschaltet und habe gesagt, das tönt mich total ab als Radfahren, da bin ich ein verwöhnter Kind, dann haben wir wirklich Familienurlaub nur gemacht und ich war nicht ein einziges Mal Radfahren.
Aber Schwimmen glaube ich, ne?
Schwimmen war gut. Und natürlich ist es auch völlig okay, wenn der Papa sich komplett auf die Kinder konzentriert.
Naja, klar.
Aber das war so, also von Fuerteventura, das war sicherlich ein Nachteil, dass ich vorwiegend im nördlichen Teil war von Fuerteventura, hat mich gar nicht begeistert.
Na, da war ich, also wie heißt das jetzt, Lanzarote, Fuerteventura war ich beides noch nicht. Ich kenne halt nur La Palma unten. Nochmal zu der Fliegerei, die der Kunde ja auch angesprochen hat. Wir fliegen, man muss einrechnen da unten, das dauert halt 5 Stunden dahin zu fliegen. Ja, das ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist natürlich ein Nachteil gegenüber so Malle, wo man mal eben in 2 Stunden rüberballert. Aber im Winter, ich habe ja meine Reiseziele auch mal aufgeschrieben. Das sind so die Winter-Herbstziele sind bei uns tatsächlich auch Mallorca, aber als Familie. Und ich und der Papa fährt dann ab und zu mal, wenn es passt. Und wenn es nicht passt, halt nicht. Und La Palma mit euch ist eigentlich jetzt momentan die letzten Jahre eine feste Institution geblieben. Ne?
Eine Woche, die wir da immer machen.
Was wir jetzt ausprobieren werden, und da werde ich natürlich berichten, ist Sardinien. Wohl auch eine relativ unterschätzte Insel, noch wenig erschlossen touristisch.
Ja.
Soll radfahrmäßig auch sehr schön sein, war ich noch nicht. Ich nehme jetzt mein Rad mal mit, gucken wir das mal an, kann aber noch nichts dazu sagen, weil wir eigentlich so, und das ist auch so die Zeit, also es ist tatsächlich so, wenn Flugreisen, machen wir die auch eigentlich zu Zeiten, wo hier das Wetter Mist ist.
Ja.
Sonst macht das für mich keinen Sinn. Also ich habe dann auch meine Sommerziele mal aufgeschrieben, die wir so machen. Und die sind auch gar nicht uninteressant für den einen oder anderen, weil das sind alles Orte, wo man auch Radurlaub machen kann, finde ich. So, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in Südtirol verschiedene Stellen angefahren. Finchgau, wo ich dann viel Stifzer Joch gefahren bin. Jetzt waren wir Trentino, wo der Mendelpass in der Nähe war und sonst wie. Da kann man sich auch ziemlich austoben und es ist auch von der Natur sehr schön. Mit den Gravelbikes kommt man auch von den Hauptstraßen auch mal gut weg, in verkehrsärmere Geschichten. Ein Nachteil hat die italienische Seite tatsächlich, finde ich, die Italiener fahren halt wirklich, weiß nicht, die fahren halt wirklich, also die lassen halt keine 1,5 Meter, ne? Also wenn du Glück hast, lassen sie 1 Meter und wenn Gegenverkehr kommt, ist auch egal, überholen sie dich trotzdem. Das nervt schon manchmal ein bisschen. Das ist was, aber es ist, man kann da auch so ein bisschen ausweichen über so Nebenstrecken und sowas. Das ist ganz cool und natürlich liebe ich auch die Pässe, die über 2000 Meter gehen, wie zum Beispiel Stilfser Joch, wie auch das Timmelsjoch, was verkehrsmäßig auch nicht so toll war, aber es ist natürlich trotzdem krass, da oben zu sein und zu fahren. Ne? Also das ist für mich was ich im Sommer toll finde und dann mache ich meine paar Touren da und den Rest natürlich mit der Familie auch. Allgäu, tatsächlich haben wir auch mal einen Urlaub gemacht, da war ich aber mit Mountainbike unterwegs, da bin ich nur so Mountainbike-Strecken gefahren. Allgäu fand ich, zumindest die Ecke, wo wir waren, rennradmäßig auch nicht ultra interessant. Da wäre jetzt mit dem Gravelbike, glaube ich, wäre es schon cooler. Mal Asphalt, mal so ein bisschen, da gibt es natürlich viele Wege, die so über Hügel und so feldwegmäßig fahren. Ist aber eine bombastische Natur da auch. Also das ist auch eine Empfehlung wert, waren wir vor 3-4 Jahren, wie gesagt, ich nur Mountainbike, das heißt, und die Rennradstrecke habe ich jetzt ja an diesem Alpsee kennengelernt, das war natürlich auch toll, das war auch eine Strecke, wo, glaube ich, tagsüber nicht viele Autos rumfahren, wo wir da unterwegs waren. Und in Garmisch waren wir nochmal, Garmisch war so an der Zugspitze da unten, das war eher so ein Wandergebiet, wo ich sage, naja. Zum Radfahren, ich glaube, hatte ich auch nur mein Mountainbike mit, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Da gab es, zumindest in Garmisch, wo wir da waren, da gab es jetzt nicht so viele tolle Strecken, wo ich sage, ist jetzt lohnenswert, da mit dem Rad extra hinzureisen.
Also als Mountainbiker ist das bestimmt eine tolle Ecke.
Das kann sein. Ja, wenn du Downhill fährst und da gibt es, glaube ich, auch diese Bikeparks und so, das kann sein. Aber für mich als Rennrad, Gravel oder so war jetzt.
Ich hatte ja mal im
Hochsommer okay, aber
die Tour über die Alpen gemacht und muss auch sagen, im Sommer Südtirol der Knaller.
Ja.
Also würde ich auch sagen,
ja.
Leute. Dafür muss man vielleicht keine Flugreise. Wollte bestätigen, wie gut ich Südtirol fand.
Ja, wir sind da jetzt jedes Jahr. Ne? Wir haben jetzt dieses Jahr auch diskutiert, ob wir jetzt nächstes Jahr mal Frankreich oder sonst wie machen. Aber irgendwie landen wir doch wieder in Südtirol. Jetzt nochmal so eine andere Ecke rechts von Bozen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Wollen wir mal ausprobieren, mal gucken.
Was ich von Kunden oft höre, wo du sagtest Frankreich, jetzt ist es nicht Frankreich, aber Korsika höre ich auch immer als super Geheimtipp.
Okay.
Also von vielen Kunden, die dort waren, auch die eine Freundin, die ich neulich erwähnt hatte mit den 100 Pässen, die Steffi war auch in Korsika, die schwärmen zumindest alle von Korsika und sagen, denn du bist La Palma-Fan, du wirst auch Korsika-Fan sein, das ist kommt der Sache nah. War ich auch noch nie, also wäre auch nochmal, wollte das nicht unterbrechen mit Sardinien, aber Korsika scheint auch nochmal ein Ziel wert zu sein.
Ja, okay. Ja, muss ich mir im Hinterkopf behalten. Und das ist ja auch, das sind so sowas wie Sardinien und Mallorca sind für mich so diese Herbstdinger. Ne? Da will ich keine 5 Stunden fliegen und ich, hier ist das Wetter schon doof oder es ist früh im Frühjahr noch doof und das ist ja dann schon.
Und das
ist
natürlich ein Killer-Argument für Mallorca. Ne? Ja. Es gehen viele Flieger.
Einfach mal ein bisschen Sonne. Es
ist 1,5 Stunden und du bist da.
Ja.
Das ist ein Riesenvorteil, ein Riesennachteil natürlich an den Kanaren. Wir sind nur 7 Tage weg und haben natürlich einen 5-Stunden-Flug hin und einen 5-Stunden-Flug zurück. Und,
aber das würden wir auch nicht machen, wenn es nicht wert wäre. Also ja. zu den Flügen, wie gesagt, hat ja der Kunde mal gefragt. Ja, wir sind ja so Direktflugfanatiker. Wenn er jetzt keinen Direktflug da bei sich in der Stadt hat, dann lieber mal 2 Stunden mit dem Auto zum nächsten Flughafen fahren, als da noch mit Umsteigen hin und her zu fliegen.
Ja, wir sind auch mal früher, als Air Berlin noch geflogen ist, von Berlin nach La Palma direkt geflogen und dann sind wir tatsächlich, damit man nicht den Umstieg mit dem Flieger hat, mit dem Auto nach Berlin gefahren, um einen Direktflug zu haben.
Ja, ja.
Also ohne Direktflug würde ich auch ablehnen.
Und La Palma ist ganz klar, das ist, wie gesagt, da fliegt ab Hannover zum Beispiel einmal in der Woche so ein Flieger, hin und zurück. Das ist auch der gleiche, den man dann erwischt.
Deswegen kann man auch so schlecht 10 Tage machen.
Ja, das ist immer nur im Wochentaktung und diese Wochentage wechseln auch von Jahr zu Jahr.
Und jetzt haben wir Montag, glaube ich, Montag.
Genau, und das ist, glaube ich, und dann wahrscheinlich fliegt die Maschine Dienstag dann von irgendeinem anderen Flughafen nach La Palma und so weiter. Und so muss man sich das dann halt raussuchen, dass man einen Weg findet. Das heißt, man kann vom Heimflughafen schwer planen. Man muss dann wirklich gucken, wie man sich das legt. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Wir mit Hannover haben jetzt momentan zumindest ja Glück, dass das hier vor unserer Haustür abgeht. Wenn das nicht wäre, wäre es auch schon eine Hürde mehr, wo man sagt, oh, wollen wir das nochmal machen oder nicht?
Wir sind im Februar da mit Gravelbikes das erste Mal auf La Palma. Ja. Da wird sicherlich dann, wenn es unseren Podcast im nächsten Jahr, im Februar, März noch gibt,
versuchen wir mal von dort aus eine Folge
zu machen. Ich glaube, das wäre doch auch mal ein schön. Und wie es uns mit den Gravelbikes auf La Palma geht. Und das ist auch
haben wir schon Sache. Strecken ausgesucht, die wahrscheinlich anspruchsvoll werden, aber wo man einfach mal was anderes sieht auch, ne? Die man sonst nur wandert vielleicht, wenn überhaupt.
Ich glaube, die Kernaussage kommt, die Leute wollen ein bisschen was wissen, was wir so gut und vielleicht nicht so gut finden und wo wir die Beratungen gehen. Ich glaube, dass es wichtig war, den Leuten zu sagen, man kann ein klassisches Trainingslager und eine Freizeitgestaltung, Erlebnis, das sollte man wirklich voneinander trennen.
Ja.
Das sind zwei
verschiedene Paar Schuhe. Wenn ihr noch Geheimtipps habt, gerne her damit. Und dann sind sie nämlich nicht mehr geheim danach.
Das ist die Sorge, die ich mit La Palma habe. Wenn wir das so oft sagen, dann sind es gibt viele, die sind dann total genervt, weil wir so oft La Palma sagen, aber es ist nun mal die Wahrheit, wir finden es so gut. Und wenn wir dann im Februar ganz viele Leute mit Querfeld ein T-Shirts auf La Palma laufen sehen,
die uns anfeuern,
dann geben wir einen aus.
Nun zu meiner Idee für diesen Podcast.
Also zum Ende.
Genau.
Jetzt, ich bin ganz nervös.
Nichts Schlimmes. Ich höre den Podcast Bits und so. Einer der ersten Podcasts, die ich je gehört habe. Da geht es um Apple-Kram und sonst wie. Die erzählen jetzt auch viel über E-Autos und sowas, weil die selber E-Autos gekauft haben. Erzählen übrigens auch viel privaten Scheiß, was ich immer ganz interessant finde. So wie wir es hier ja auch manchmal machen. Die haben am Ende der Sendung immer eine Rubrik, die Picks. Und zwar, jeder bringt irgendwas oder erzählt irgendwas, was er entdeckt hat, was er weiterempfiehlt. Ne? Picks, so Stuff-Picks, weißt, was ich meine. Ne? Und da habe ich gedacht, eigentlich könnten wir das hier auch mal einführen. Und das wird, gibt es natürlich so ein paar Regeln. Wir können jetzt nicht hingehen und aus unserem Enjoy-Your-Bike-Regal irgendwas rausgeben. Ja, ich pick jetzt den Element Roam, das wäre ja ein bisschen einfach. Sondern einfach, es kann, also wie die das machen, das ging schon über einen Wasserkocher. Normalerweise nehmen die irgendwelche Apps, Software, weil die natürlich auch viel über Software erzählen und sonst wie. Also irgendwelche Apps, die interessant sind. Es kann auch mal ein Gerät sein, was interessant ist. Es kann auch mal ein Ort sein, der interessant ist, oder eine Tankstelle, oder ein Elektroladegerät, was auch immer. Ne? Also es kann alles sein. Und ich habe überlegt, das ist eigentlich immer eine Stelle, auf die ich mich freue und wo ich tatsächlich in meinem Leben auch schon ganz, ganz viele Dinge auch hier für die Firma rausgesogen habe, weil die irgendeine App oder irgendeine Software empfohlen haben, wo ich gesagt habe, das ist ja geil.
Das kann ich ja in der Firma nutzen. Dann müssen das aber definitiv die Regeln, ich bin nicht darauf vorbereitet, voila.
Ja, ja.
Müssen es definitiv Regeln sein, Produkte, die wir nicht verkaufen. Sonst ist es ja.
Genau, Produkte, die wir verkaufen, wäre schon blöd. Ne, also da würde ich jetzt auch sagen, die schließen wir einfach aus.
Okay, dann hätte ich sofort
es sei denn, es sind Produkte, also Produkte, die in der Zukunft verkaufen, die könnte man ja vielleicht noch, sowas wie den Kärcher jetzt. Ich habe natürlich mein Pulver heute falsch. Also was man auch machen kann, Also meine Idee wäre heute, also wir müssen das heute nicht machen, ich würde das nur heute mal besprechen. Bin ich gleich gespannt drauf, was du sagst, weil meine Idee wäre heute dieser Kärcher zum Beispiel gewesen.
Okay.
Und das zu picken oder die Komoot-Software, dass sie ein Update hat. Das sind so Sachen, wo man sagt, ja, Komoot. Man kann auch doppelt picken, wenn man jetzt irgendeine App toll findet und die hat irgendwie ein super Update, wo man sagt, das ist ja toll, finde ich das auch okay. Ne? Dass man sagt, hier, wir picken das nochmal. Und der Witz ist, die Idee dahinter ist, wir haben jetzt so viele Zuhörer, die ja auch vielleicht neu im Thema sind und die nicht alles kennen und die einfach mal Sachen jetzt hören, auf die sie überhaupt sonst gar nicht gekommen wären. Und so ist das bei mir bei diesem Bits und So Podcast halt auch geworden. Da sind Sachen auf mich zugekommen, wo ich gesagt habe, geil. Inklusive irgendwelche Apps auch für Fahrradfahren, weil der eine, der fährt auch Rad, der eine Moderator von denen, finde ich total cool.
Dann mache ich das schnell und kompakt.
Das heißt, du hast einen Pick für heute.
Aber einen Knaller-Pick.
Ach du Scheiße.
Ich wusste gar nicht.
Ich habe gar keinen.
Wie?
Ja, ich habe die beiden jetzt ja schon gesagt.
Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben, weil ich ganz dringend einen Termin habe. Aber das bringen wir noch unter. Letzte Woche Freitag kam ein Kunde vorbei. Habe ich dir im Vorbeigehen erzählt, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Du warst ja nicht mehr da. Und ich war auch schon auf dem Weg nach Hause. Es war kurz vor 6 am Freitag oder so. Und dann kommt jemand rein und kommt hier reingestimmt und sagt, Dan, hi. Und ich habe schon vorgehabt, ich muss euch mal kennenlernen. Das war Guido. Ja. Ich kenne Guido nicht, bis dahin nicht. Guido kommt aus Kiel. Und Guido hat gesagt, er ist jetzt auf dem Weg nach Paris. Von Kiel nach Paris. Und auf dem Weg nach Paris musste er unbedingt in seiner Planung einsetzen, dass er hier anhält, zumindest mal die Tür aufreißt, Hallo sagt und mal reinguckt, wie wir hier so leben, arbeiten, wer wir so sind. Hätte auch sein können, dass kaum noch einer da ist hier. Wir waren ja schon alle kurz im Wochenende. Und dann sage ich, aha, nach Paris. Und sage, ja, du kommst noch drauf, warum ich nach Paris fahre. Und dann natürlich muss mein Gehirn wieder ein bisschen wachgerüttelt werden, wenn ich schon in Feierabendstimmung bin. Und er war auf dem Weg zum Rennen Paris-Brest-Paris. 1200 Kilometer und ich sage, Guido, mein Traum, etwas, was ich meinem Leben gerne machen würde, was ich utopisch finde, dass ich das schaffen würde und dass du dann deine Anreise zu dem Event hier unterbrichst, um uns kennenzulernen und einfach mal Hallo zu sagen, ist doch der Knaller. Und dann habe ich sofort mein Privatleben umgestrickt, alles angerufen, habe gesagt, so Guido, wir müssen jetzt hier noch, hast ja noch ein bisschen Zeit. Wenn du sowieso die Pause machst, dann nutzen wir uns mal ein bisschen auszutauschen, weil jetzt dann ich in der glücklichen Lage bin, ihn auch mal ein paar Sachen zu fragen, von denen ich keine Ahnung habe. Vorbereitung für Paris, Brest, Paris. Also auf diesem Wege Grüße an den Guido, weil der auch unsere Podcast alle hört, etc. Und da ist das, was ich als Pick nehme. Mit dem Guido, da reden wir später nochmal drüber. Ich habe ihn eingeladen, wenn er Paris, Brest, Paris gemacht hat, dann hier einen Podcast aufzutauchen, darüber zu berichten. Aber der Pick, den er gesagt hatte, wir hatten uns über Taschen auch unterhalten. Arschrakete ist ja schon ein Begriff, wo wir jetzt definitiv T-Shirts in Auftrag geben mit all den Packtaschen. Und dann hatte ich ihn gefragt, welche Taschen er benutzt. Und dann hatte er gesagt, ja, aber ich habe die beste Rahmentasche gebaut. Selber gemacht. Und ich sagte, wie, du machst, also das kann man doch alles kaufen. Es gibt ja ganz viele Hersteller, wo man kauft. Er sagte, ja, da hast du recht, aber manchmal sind manche kleine Dinge muss man aus Liebe selber bauen, mit einer knülligen Idee, damit man sie anders wertschätzt, lieb hat und auch die Idee selber, etwas selber zu kreieren, ist auch wichtig. Und dann sagte ich, okay, was hast du denn gemacht mit der Rahmentasche? Er hat einfach eine Regenhose zerschnitten, die kaputt war, also das Bein, hat es vorne und hinten zugemacht, hat einen Reißverschluss eingenäht, das ist seine Tasche fürs Oberrohr.
Reißverschluss denn oben oder seitlich?
Hat mir ein Foto geschickt davon. Jetzt, also als er sagte, ja, es ist halt eine regendichte Rahmentasche. Und jetzt gibt es unheimlich viele tolle Produkte, die man kaufen kann, auch bei uns kaufen kann, von den unterschiedlichen Marken. Seine selbstgebaute Tasche mit der Idee, das ist mein Pick.
Okay, ja, nicht schlecht.
Gut.
Ja, ich habe zwei Picks im Hintergrund, aber da müsste ich das Gerät hierfür mit herschleppen. Und ich habe den Kärcher und leider die Komoot-App schon verballert.
Na, aber das ist ja meine Idee. Gut, aber das kannst du jetzt sagen, dass der mobile Kärcher ist.
Der mobile, Pick. Also ich picke tatsächlich diesen mobilen Kärcher.
Aber wir machen den Anschlag drauf, weil ich fände es wichtig, wir picken nichts, was wir schon verkaufen.
Ja, das und
nichts,
wie gesagt,
was wir
ansonsten, wie
sonst
gesagt.
Sonst wäre es zu viel Eigenwerbung, habe ich keinen Bock drauf.
Genau, das will ich auch nicht. Genau.
Na dann. Gut.
Nee, also ich glaube, da kommen so ein paar Sachen. Ich habe da auch schon Ideen, aber das würde ich jetzt nicht machen, ohne das Gerät hier in die Kamera halten zu können. Okay. Das behalte ich noch mal eine Woche für mich, aber das die Idee, ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ob das für euch auch interessant ist. Wie gesagt, heute picke ich den Kärcher, dann nicht die V-Klasse, sondern ein Bus mit Aufstelldach. Allgäu-Triathlon.
Du hast zu viele
Picks. Und die Komoot-App. Aber das sind halt so Möglichkeiten, ne?
Darüber
die
haben auch, wir ja heute berichtet.
Wenn man dann so off-topic irgendwas hat, was einem, also es kann ja auch mal passieren, dass man eine Woche nichts hat. Ist auch nicht schlimm. Aber es gibt immer Sachen, die fallen, ein Buch, ein YouTube-Video, was auch immer, was einem auffällt, was nichts mit unserem Thema zu tun hat, wo man.
Ich habe noch einen Pick, den darfst du dann vorlesen.
Genau, also wir haben, nochmal vielen, vielen Dank für alle Zuhörer und auch nochmal danke an alle, die ich da im Allgäu getroffen habe. Und und wir haben halt bei iTunes Rezensionen und du wolltest, hast auch wieder mir eine vorgelesen letztens, die jetzt als neueste hier reingekommen ist.
Damit es klar ist, ich nehme jetzt die letzte, die bei iTunes als Rezension geschrieben ist und glaubt es uns, wir sind so begeistert, dass ihr...
Wir lesen die alle. Wir lesen die alle. Wir lesen jetzt mal eine vor. Das ist die letzte, die
reingekommen wurde, wo ich...
Nicht traurig sein, wenn eure nicht vorgelesen wird, aber
deswegen nehmen wir jetzt auch die letzte, die gekommen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich klasse. Es macht Spaß, weil dann wissen wir auch, dass wir hier nicht einfach für nichts sitzen und sowas verzapfen, was wir verzapfen. Und hätten wir selber, glaube ich, nie gedacht, dass es so führt, wie es geworden ist. Ja. Dann du bist nasal, dann rede ich.
Lies du das mal vor, genau.
Betrifft als Wertung, wir haben 215 Fünf-Sterne-Bewertungen hier bei iTunes und die letzte ist, betrifft alle Titel. Vielen Dank für die tollen informativen Podcasts. Für gewöhnlich schauen wir euch über YouTube zu. Auch wenn es ein Podcast ist, ist doch die Gestik und Mimik immer sehr interessant und auch lustig.
Ja, Entschuldigung, das ist aber auch, ich möchte gerne mal wissen, was wir hier veranstalten, wie wir nach außen aussehen.
Ich gucke es ja nicht mehr, wenn es abgedreht ist.
Ob du was Langweiliges erzählst und ich schon fast einschlafe oder umgekehrt. Also, mach weiter.
Wir sind so, wie wir sind. Also ist doch die Mimik, ist doch die Gestik und Mimik immer sehr interessant und lustig. Da wir im Urlaub sind, nutzen wir aufgrund der Internetgeschwindigkeit Podcast hören, so wie es ja auch gedacht ist. Ne? Wir hören euch von einem österreichischen Campingplatz zu. Bitte viele weitere Themen, auch gerne zu Ernährung, körperliche Erfahrungswerte nach Wettkämpfen etc. Toll finden wir es auch, dass für normal Durchschnittsfahrer alles deutlich erklärt wird. Man lernt ja nie aus. Wir finden euch sehr sympathisch. Viele Grüße aus Österreich, Tina und Karl-Heinz Fuchs. Und wir freuen uns.
Ja.
Super.
Und dafür sind noch 10 andere, wo die mindestens
deswegen genauso cool sind. Kann ich ja nicht alle vorlesen, aber
könnt ihr euch vielleicht selber mal durchlesen.
Dass ihr das schreibt, davon leben wir. Wir werden von niemandem finanziert für den Podcast. Wir haben hier keine Werbesachen.
Also natürlich freuen wir uns auch über jeden Kunden, den wir über den Weg gewinnen. So ist es nicht. Aber das muss ich nochmal ganz klar dazu sagen. Das ist nicht die Hauptintention, warum wir Videos und sonst wie machen. Wir sind halt selber, und das merkt man, glaube ich, auch selber Fans von dem Zeug. Viele Sachen, die wir natürlich auch selber verkaufen, aber wir haben halt wirklich viel, viel Spaß hier. Und ich habe das Ganze ja mal als auch hier ein bisschen mit ins Leben gerufen, zusammen mit Dan. Und die Intention, das könnt ihr mir glauben, war, ich hatte einfach Bock drauf. Ich bin selber Podcast-Konsument. Ich freue mich selber über YouTube-Videos, die mir Sachen erklären, die mir Sachen zeigen, die ich sonst so nicht erfahre, bevor ich irgendwas auch kaufe, vielleicht bevor ich auch ein Fahrrad kaufe und so weiter. Und das war meine Intention, dass jeder, der das guckt, einen Mehrwert hat. Und ihr seht auch Videos bei mir und Podcasts bei uns, wo wir über Sachen reden, die wir nicht verkaufen. Das ist auch immer ganz wichtig. Und das war tatsächlich, mein innerer Ansporn war, was Cooles zu machen. Und der Rest funktioniert von selbst. Und wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir auch ein bisschen das machen können, weil wir ja auch ein bisschen Geld verdienen mit einem Geschäft dahinter. Sonst, weil so ganz aus Luft und Liebe kriegt man das auch nicht immer hin. Schon gar nicht
alles natürlich finanziert sein, ne?
Und das kriegen wir ganz gut hin. Aber das, wie gesagt, die Intention war einfach, wir haben Bock drauf. Und freue mich natürlich tierisch über jeden, den ich treffe. Also scheut euch nicht, uns anzusprechen. Das ist nicht so, dass das nervt oder irgendwas. Ich habe mich da im Allgäu richtig, richtig, richtig drüber gefreut. Und wie gesagt, als ich dann unser Querfeld-1-T-Shirt da gesehen habe und ich sowieso schon da, Gott sei Dank, an einer Stelle, wo ich noch gelaufen bin.
Mein zweiter Pick, das nächste T-Shirt geht in Druck.
Ja, okay. Das ist aber ein eigenes Produkt.
Okay. Aber für die nachgefragt haben, aufgrund der Frage, die wir im letzten Podcast haben, gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der doch tatsächlich ein T-Shirt anziehen würde, wo Arschrakete draufsteht?
Nur 4 Leute haben geschrieben.
Also ich würde sofort anziehen und wir nehmen jetzt nicht die 3, 4 Leute als Aussage, aber wir wagen es.
Den Entwurf können wir nicht kurz in die Kamera zeigen.
Nein,
ne?
Nee.
Den
möchte ich auch wirklich geheim halten. Es gibt einen ersten Entwurf, aber lasst euch... überraschen. Okay. Wir werden es im Podcast wieder sagen, wenn das T-Shirt kaufbar ist.
Alles klar. Also, dann beim nächsten Mal mit gut vorbereiteten Picks und
gute Idee.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.